night. But then you told them all my history and took away my masculinity, and had my character portrayed by subpar actors. Addicted to an overuse of graphics and making Greedo shoot first on shot first. So when you try to have the force make sense, you introduce the midichlorians. And what's the deal with having me be dubbed over?
Ja, hallo, hier sind die Retinauten, Folge 17, heute mit mir im Studio.
Ich bin Lukas.
Ich bin der Pleidi.
Ich bin Phil.
Und ich bin Marcel, und das war Teddy Films mit The Star Wars That I Used to Know. Da soll mal einer sagen, wir würden nicht unsere Quellen angeben.
Ja, ach, Star Wars. Ja, Star Wars.
Der gute George hat ja mittlerweile, glaube ich, verstanden, dass es nicht so gut ist, an Star Wars rumzupfuschen, war da nicht was?
Ja, vor allem darf er jetzt es einfach nicht mehr anfassen, weil es gehört ihm ja nicht mehr.
Ja, stimmt, richtig.
Ja,
er
hat es an Disney verkauft.
Ja. Ja, Disney.
Ja, aber ich weiß nicht, das haben wir das letzte Mal schon drüber geredet, dass sie jetzt irgendwie die ganzen alten Stars nochmal anscheinend wieder zusammengesammelt haben, um dann bei den neuen Star Trek-Filmen wieder mitzumachen?
Star Wars,
entschuldige.
Ja. Das mit den Sternen.
Ja. Das andere mit den Sternen.
Das andere. Aber es ist ja jetzt dasselbe, weil die Roddenberry und so. War da nicht was?
Du meinst J.J. Abrams?
J.J. Abrams, sorry, ich hab den gerade.
Du kriegst gleich.
Der Flydie ist ein bisschen raus aus dem Podcasten. Herzlich willkommen zurück, Flydie, nach langer Abstinenz.
Ja, herzlich willkommen.
Ja.
Ich bin wieder da.
Der Flydie ist wieder da.
Und er schläft auch nicht, man merkt's vielleicht.
Ja, nee, ich bin gerade so ein bisschen verpeilt, deshalb.
Ist eine Gewöhnungssache alles und so. Wir verzeihen.
Ich force jetzt einfach mal den Übergang. Was haben wir so angeschaut in der letzten Zeit?
Boom.
Kino haben wir geguckt,
Kino,
oder? Waren wir im Kino?
Ich war nicht im Kino.
Ich auch nicht.
Ich war im Kino letzte Woche, war das. Genau, letztes Wochenende war das. Die Fantasy Film Fest Nights, der Termin in Stuttgart. Die laufen ja auch übrigens noch bis dieses Wochenende. Dieses Wochenende ist Berlin und Hamburg dran. Und ich glaube, es gab insgesamt, ich muss gerade mal gucken, so 10 Filme oder sowas in der Richtung. Programm.
Nur noch mal kurz eine Zwischenfrage, nur damit ich das richtig verstehe. Das ist nicht das Fantasy-Filmfest, ne? Das ist noch mal was anderes.
Es ist ja doch eigentlich schon. Also es ist quasi die Kurzversion immer im März,
ja.
Die Fantasy-Filmfest Nights, und das richtige Fantasy-Filmfest dann im September. Also okay. Im Grunde gibt es die Nights nur, dass man halt nicht immer ein Jahr warten muss.
Okay. Ja, hättest du mal was gesagt?
Ja, guck doch selbst.
Ja, ich denke doch nicht an sowas. Sonst organisiert die Sachen immer der Phil und dann sagt er einmal nicht Bescheid und keiner kriegt es mit.
Tja, furchtbar. Dürfte ja nicht immer so faul sein, Studentenpack.
Naja, also.
Also es gab 1, 2, 3, 4, 5, ja genau 10 Filme. Samstag und Sonntag jeweils 5 Stück. Ich habe nur 2 Stück geschaut und war aber einer von den besseren dabei. Der nennt sich Stoker. Und stammt von dem wunderbaren, fantastischen, genialen Chan-Wook Park, dem Südkoreaner, der schon fantastische Filme wie die Vengeance-Trilogie gemacht hat, wo zum Beispiel Oldboy mit dabei war, der Filme gemacht hat wie The Good, The Bad and The Ugly.
Das habe ich zumindest schon mal gehört, ja.
Könnte man schon mal gehört haben, doch.
Also bisher allerdings hat er eben nur in Südkorea, in Asien, selber produziert. Und das war jetzt sein erster Film, den er für Hollywood gemacht hat und in Hollywood gedreht hat. Stoker. Und ja, also den Film kann ich einfach nur empfehlen. Gerade für Leute, die auch auf Ästhetik in Filmen stehen, also ein bisschen auf die Optik schauen, ist der halt super fotografiert einfach. Sieht einfach perfekt aus. Auch die Schauspieler und die Szenen und so weiter, die Kamerafahrten. Fantastisch, genauso wie die Musik. Inhaltlich ist es jetzt kein Mega-Meisterwerk oder so, aber doch auf jeden Fall sehr interessant. Und
ja, was passiert denn?
Es geht um eine Familie und mehr oder weniger die Hauptrolle spielt die Tochter in dem Film und der Vater in der Familie, der stirbt. Und die Tochter hatte halt eher so die Beziehung zu ihrem Vater und zu der Mutter eigentlich gar nicht so. Das heißt, die Tochter verliert eigentlich so die einzige Bezugsperson, die sie so hatte im Elternhaus. Und direkt nach der Beerdigung von ihrem Vater tritt ihr Onkel in ihr Leben, beziehungsweise in das Leben von ihr und ihrer Mutter. Und der ist halt ganz, ganz merkwürdig. Also ist so ein bisschen, scheint so ein bisschen psychopathmäßig zu sein.
So Dexter-Psychopath oder so eher so Hannibal Lecter-Psychopath? Oder?
Ja, eher so Hannibal Lecter, ja. Aber er ist halt, er sieht halt sehr, sehr gut aus und seine Mutter, also die Mutter von ihr findet ihn halt sofort attraktiv und so weiter und versucht halt mit ihm gleich anzubändeln. Und der Tochter ist der Onkel aber schon sehr suspekt von Anfang an. Und dann entwickelt sich halt so über den Film hinweg, was so sein Geheimnis ist und was da alles dahinter steckt.
Okay. Ja, hört sich ja passend an fürs Fantasy-Filmfest auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr schöner Film. Schaut ihn euch an, Stoker.
Also ich gucke mir gerade mal die IMDb-Seite an, die Related-Filme, die so auch weiter empfohlen werden, sehen relevant aus. Also da ist Django Unchained dabei, da ist irgendwie Moonrise Kingdom dabei und da ist irgendwie Shame dabei. Das sind alles drei Filme, wo ich jetzt sagen würde, die würde ich jedem empfehlen, der gute Filme mag. Mhm. So.
Der Film kommt
sich auf jeden Fall gut an.
Am 9. Mai in Deutschland ins Kino. Dauert also noch ein bisschen.
Ja, aber nicht so lang.
Genau. Marcel, du hast gesagt, du warst nicht in der Sneak.
Nee, leider nicht.
Keine Zeit. Ich war in der Sneak ab und zu in den letzten Wochen. Da war jetzt aber nur ein Film so wirklich, ich sag mal, erwähnenswert. Das war Spring Breakers. Klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Fängt auch so an, wie man sich das vorstellt.
Klingt ein bisschen nach Teenie-Komödie.
So ja, American Pie. Genau, ja, das so. Denkt man auch am Anfang so, ja, hier Spaß und lustig und Spring Break. Dreht dann aber ganz schnell eine ziemlich abgedrehte Parodie, Schrägstrich Gesellschaftskritik. Weil die Mädels, die da nach Florida fahren, um den Spring Break zu feiern, also man kann vielleicht schon mal verraten in der Story, um halt den Spring Break überhaupt machen zu können, überfallen die Mädels eben erstmal ein paar Menschen ahnungslos in einem Restaurant, um das Geld zusammenzukriegen. Und das ziemlich brutal eigentlich. Mhm. Das heißt, das hat auch eine ziemlich dunkle Seite der Film.
Okay, aber ich möchte nicht gespoilert werden. Ich will den, glaube ich, nämlich sehen. Also er ist besser, als er klingt.
Das Internet scheint ihn zu mögen. Ich habe auf Twitter schon so ein paar sehr euphorische Äußerungen
dazu gelesen. Also es ist halt ein sehr polarisierender Film. Es ist jetzt auch kein
kein Meisterwerk.
Ja, kein überragender Film oder so. Der hat sicherlich auch ein paar Schwächen. Aber ich fand ihn doch schon sehr interessant und wirklich mal abwechslungsreich, was anderes. Einfach auch mit dem ganzen Thema sich ein bisschen kreativ beschäftigt. Und es gibt Britney Spears, spielt einen schönen Teil in diesem Film.
Na, dann müssen wir ihn auf jeden Fall.
Ja, ich habe den Trailer dazu gesehen und am bemerkenswertesten fand ich eigentlich James Franco.
Ja. Der ist auch, der hat auch Szenen, die sind wirklich fantastisch da in dem Film, ja.
Ja, als Conrose tragender, ich weiß nicht, was er da genau ist.
Gangster, ja.
Gangster.
Ich glaube, ich hatte da mal irgendwo was gelesen, die Schauspielerinnen aus Spring Breakers, das sind glaube ich alles so Darstellerinnen aus Disney-Produktionen eigentlich, die so in irgendwelchen Disney-Serien oder Filmen bisher gespielt haben, also so typische Teenie-Figuren.
Und sie haben fast nichts an in diesem Film.
Ja, die rennen eigentlich die ganze Zeit fast nur nackt rum, aber das ist auch sehr plausibel erklärt, das ist tatsächlich...
Und das hat nichts damit zu tun, dass du diesen Film magst?
Nee.
Auf keinen Fall.
Ja, also Spring Breakers, wenn ihr... alternative Filme mögt und nicht so auf so Mainstream-Kram immer nur steht, dann guckt ihn euch an. Ich glaube, der läuft demnächst auch an. Der soll so irgendwie diese oder nächste Woche wahrscheinlich ins Kino kommen.
Ja, nee, das ist leider mit der Sneaker, das diesmal nicht geklappt. Und das, was ich geschaut habe, hatten wir bei der letzten Sendung schon. Ich war ansonsten auch nur einmal im Kino und den Film, den ich da gesehen habe, das war dieser Sweeney-Film.
The Crime.
The Crime. Auf Deutsch, was ungefähr die bekloppteste Titeländerung
aller Zeiten ist. Ich glaube, The Crime ist der US-Titel für den UK-Titel The Sweeney und ich glaube, auf Deutsch heißt er nochmal ganz anders.
Nee, auf Deutsch heißt er The Crime.
Echt, ja?
Ja, also wir haben den auf jeden Fall auch auf Deutsch gesehen.
Oh.
Und da hieß er auch The Crime, was irgendwie total verwirrend war. Weil ich die ganze Zeit dachte, so dieser Plot kommt mir so bekannt vor, wie die am Anfang mit den Baseballschlägern da irgendwo reinlaufen. Das ist doch dieser Sweeney, von dem die erzählt haben, aber der heißt anders.
Ja.
Aber es war dann doch der gleiche, das habe ich mir dann noch schnell ergoogelt.
Das ist halt lustig, so den einen englischen Titel mit dem anderen zu ersetzen, macht eigentlich gar keinen Sinn.
Ja, völlig bekloppt. Aber ist ein ganz netter Actionfilm so.
Ja.
Aber jetzt auch nichts Besonderes.
Nö. Ist halt was für Fans vom britischen Film.
Ja, ich fand es schade, dass der nicht OV war, weil ich glaube, der hätte noch mehr Spaß gemacht mit so Londoner Akzenten und so.
Ja, der war toll. Also die sprechen halt auch sehr so...
sehr breit.
Sehr breit, ja.
I shake the monkey. ja, ich glaube, wir sind mit Kino schon fast durch. Hier steht noch was mit Riddick.
Ja, das ist aber dann schon quasi Kino-Zukunft. Im September 2013 kommt ein neuer Riddick-Film. Riddick, ihr erinnert euch.
Das ist der mit den silbernen Augen.
Der mit den, genau, der im Dunkeln irgendwie gucken kann.
Ja.
Also wird das dann der letzte, also wird es dann eine Trilogie oder gibt es da noch weitere Teile?
Ja, es gab ja bisher, ich glaube, einen weiteren Film.
Es gab zwei.
Also ja, also es gab den Riddick, also diesen, Pitch Black heißt der Film eigentlich.
Genau, es gab Pitch Black, das war der erste Teil und dann gab es Riddick oder Chronicles of Riddick.
Ja,
der,
genau.
Ich.
Ja.
Das war dann der zweite Teil.
Genau.
Ja.
Und jetzt kommt eben Riddick, Dead Man's Stalking im September ins Kino. Und es gibt auch schon einen Trailer dazu, den werden wir natürlich hier auch verlinken. So wie es aussieht, orientieren sie sich wieder mehr so an diesem Pitch Black-Thema.
Fand ich, war auch der bessere der beiden Filme.
Ja. Ob das jetzt wirklich was bringt, weil die Serie ist jetzt nicht gerade so für höchsten Kinogenuss bekannt.
Ja.
Aber ja, warum nicht? Also ich mag das Universum irgendwie, ist interessant.
Ja. Ist halt so ein bisschen beklemmender Sci-Fi-Horror, würde ich jetzt mal sagen. So.
Ja gut, also ich fand jetzt zum Beispiel auch gut, der zweite Film, Chronicles of Riddick, war jetzt eigentlich auch nur so, Dings, wie heißt der Schauspieler?
Vin Diesel
haut alle platt.
Einfach. Ja, genau. Und im ersten Teil war es halt auch so mehr so ein bisschen, wir müssen jetzt uns fürchten, böse Aliens, alles dunkel.
Ja.
Das
war halt cool umgesetzt, ja. Ja, das ist so dann, wie gesagt, zweite Jahreshälfte im Kino und vielleicht, also so einer der Filme, auf den ich mich jetzt schon mal vorbereite sozusagen. Freuen will ich noch nicht sagen.
Schon mal emotional vorbereitet.
Freuen will ich noch nicht sagen.
Ja. Also könnte man sich mal angucken, vielleicht.
Ich kann noch mal ein bisschen unsere alten Folgen aufarbeiten und kurz zwei Filme noch mal ansprechen, die ich jetzt letztens gesehen habe, die, ich glaube, vor allem Marcel auch in der Sneak gesehen hat, ist einmal The Perks of Being a Wallflower.
Ah.
Der war wirklich toll, also ganz großartiger Film. Den werde ich auch mehr als einmal noch, glaube ich, noch mal schauen.
Echt?
Ja, ich schaue selten Filme noch mal. Der war gut. Werde jetzt auch noch mal das Buch lesen, glaube ich.
Und gut, dass du mich dran erinnerst, das kommt gleich auf meinen Wunschzettel.
Ja, und dann habe ich gestern 50-50 geguckt und der war auch ganz nett, aber halt so ein bisschen, wenn man einen glücklichen Abend zusammen verbringen will, dann ist der jetzt nicht so das Richtige, ne? Das ist so stimmungstechnisch schon ein bisschen schwierig, wobei er doch durchaus witzig ist so zwischendrin. Mhm.
Also ich habe den damals in der Sneak gesehen, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Ich fand den, das war eigentlich einer der besseren Filme, die so in der Sneak lief.
Ja, auf jeden Fall.
Der so in der Sneak lief.
Ja. Ja, aber also zwischendrin zieht er einen doch schon mal ein bisschen runter.
Ja, ist halt dieses ganze Krebsthema.
Genau, das Krebsthema.
Ach, das ist mit dem Herrn Levitt.
Genau, der Joseph Gordon-Levitt und der Seth Rogen.
Ja gut, Seth Rogen spielt halt die Rolle, die er immer spielt, so ein bisschen.
Genau, Seth Rogen ist halt lustig
und
Joseph Gordon-Levitt hat Krebs.
Und, so wie immer, was?
Ja, genau. Ja. Ein Krebsfilm, der tatsächlich lustig ist. Und ich war überrascht, dass es so gut funktioniert mit dem Lustigsein. Obwohl es halt, ne, also gerade so das hintere Drittel ungefähr ist schon ein bisschen depressiv. Aber da wollen wir nicht zu viel erfordern.
gerade noch beim Stichwort Joseph Gordon-Levitt, da verlinke ich schnell ein schönes kleines Video, das der irgendwie produziert hat. Der ist irgendwie so auch aktiv damit, irgendwie interessante Sachen zu machen. Und der hat dann irgendwie mal angefangen, so Clips von Leuten zu sammeln, die einfach so flackernde Lichter filmen sollten, und hat daraus irgendwie so ein Video gemacht. Und das ist irgendwie total, total nett. Ja, kann man sich einfach mal anschauen, so zwei entspannte Minuten damit verbringen. Ist ein cooler Typ, ich folge dem auch sehr gerne auf Twitter. Der ist irgendwie.
Ja, die haben nur auch so eine Bühnenperformance gemacht, wo die Leute alle irgendwie ihr Handy in die Luft halten und so, oder? War das nicht das?
Ja, das fängt damit an, wie er auf der Bühne steht und meint, sie sollen doch jetzt alle mal ihren Blitz anmachen oder mit ihrem Handy wedeln, und dann sieht man halt, wie er irgendwie so eine SLR rausholt und das dann halt filmt und dann unscharf stellt, und es sieht halt total toll aus. Ja. Was? Genau, das waren die beiden Filme, die du gesehen hast. Ja.
Kommen wir zu Doctor Who, oder?
Doctor Who, wui! Ja, endlich ist der Pleidi wieder da, ich kann wieder über Doctor Who reden.
Natürlich, auf jeden Fall.
Ja, wir erinnern uns, es war die Serie mit dem Typ und der blauen Kiste und so und der Zeitmaschine.
Läuft die tatsächlich noch?
Ja, ja, die läuft. Die wird, glaube ich, länger laufen als alle Serien, über die wir
läuft,
bis jetzt
geredet haben. Die läuft, glaube ich, schon länger als alle Serien, über die wir schon geredet haben. Ich meine, die läuft seit wann? Seit den 60er Jahren?
Seit ewig.
Seit immer.
Und die läuft schon immer.
Ja, schon immer.
Selbst Star Trek ist jünger.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, was bei Doctor Who halt immer ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die Staffeln manchmal so etwas seltsam aufhören und wieder anfangen und dann plötzlich mal ein halbes Jahr Pause ist und so. Aber das Warten hat jetzt ein Ende. Ende April, ich glaube am 30. wird die Staffel 7 anfangen, und dann wird es, glaube ich, auch relativ flott dann weitergehen mit ein paar neuen Folgen. Genau. Es gibt da jetzt endlich mal einen Trailer für die Season, den wir auch verlinken. Und auf YouTube von der BBC so eine kleine 3 Minuten Prequel zu der ersten Folge, die dann rauskommt.
Also sieht man ja noch nicht so wirklich viel, was da passiert, oder?
Nee, man sieht also nur, dass halt hier die Clara, dass sie halt wieder auftaucht. Ja, so.
Also das ist, glaube ich, dieses Mädel, was in der letzten
Soufflé-Girl.
Ja, genau.
Keiner versteht, von was wir reden.
Ja, aber Daleks und so.
Ja, genau. Also sie ist der neue Companion, und
genau,
sie wird jetzt langsam eingeführt.
Genau, ich glaube, die ist zum ersten Mal aufgetaucht in einer Folge, die nennt sich
Asylum of the Daleks.
Asylum of the Daleks, genau. Und bin ich mal gespannt, wie die dann eingeführt wird. Der Doktor bleibt Matt Smith, oder? Für diese Staffel?
Okay. Der bleibt noch eine Weile. Der ist irgendwie noch bis nächstes Jahr auf jeden Fall noch verpflichtet.
Ist doch dann auch einer der längeren.
Weil er ist so auch einer der längeren.
David Tennant davor, der war, glaube ich, wie lange? 3, 4 Staffeln?
David Tennant war
3,
von der ersten bis zur...
Nee, das war Christopher Eccleston in der ersten.
Ja, von der ab der ersten dann.
Ach so, ja.
Bis zur 5. Der 5. kam dann Matt Smith.
Genau, also 3.
Ja, ja. Genau, ein bisschen Doctor Who-Content.
Apropos Menschen, die noch länger bleiben. Funktioniert, oder?
Super gemacht.
Ja. Es gibt mehr Staffeln Sherlock, und ich freue mich.
Also ich habe auf Twitter gesehen, es steht schon titelfest, ich habe ihn gerade nicht mehr im Kopf, aber die haben da irgendwie so diese Klappe fotografiert.
So, okay, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht
mehr. Ja, es wird auf jeden Fall jetzt gefilmt endlich.
Ja, und Benedict Cumberbatch hat in einem Interview verraten, dass er für eine dritte und auch eine vierte Staffel unterschrieben hat.
Uhu. Da freuen wir uns doch, oder?
Yeah.
Eine der besseren, eine der...
Genau, ja, auch weil, also ich meine, das mit der dritten Staffel war ja jetzt lange noch irgendwie so ein bisschen unklar. Also war nicht so richtig sicher, dass es die überhaupt geben wird. Es war irgendwie so gemutmaßt. Aber
und dann wurde sie verschoben, aber jetzt wird sie gefilmt. Das heißt, es wird sie auf jeden
Fall geben. Also es ist halt alles ein bisschen schwierig, weil sowohl Benedict Cumberbatch als auch Martin Freeman sind relativ beschäftigt. Ne? Die,
Martin Freeman ist halt
der Hobbit. Und Benedict Cumberbatch muss irgendwie mit Raumschiffen durch die Gegend
fliegen. Ich nehme an, der muss dann später im Trenchcoat in Raumschiffen rumfliegen und so.
Ja, irgendwie sowas. Genau, deswegen haben sie da halt Schwierigkeiten gehabt, ihren Terminkalender zu synchronisieren. Aber ich meine, dritte Staffel Sherlock noch im Herbst oder im Winter diesen Jahres.
Ja, also ich habe irgendwas gehört von Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahr.
Irgendwie so.
Also irgendwie um den Dreh rum. Ich glaube, da werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten mal offizielle Termine rausfallen. Dann können wir mal uns drauf freuen.
Ja, aber es ist schön zu wissen, dass
es
weitergeht auf jeden Fall.
Ja, wenn wir schon bei Cumberbatch-Content sind. Es gibt schon wieder einen neuen Trailer zu Star Trek. Das ist ja unser neues unser Lieblingsthema. Ja.
Wir sind auch die große Trailer-Show hier.
Ja, die große Trailer-Show. Naja, das Einzige, was ich erwähnenswert an diesem Trailer, der ansonsten irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus der da hier Dings, Bums, Womp Womp, Dark Knight, genau, und irgendwie sowas ist. Also irgendwie total viel Action und Sachen, die explodieren und Gebäude, die zusammenstürzen. Aber es gibt mal wieder so, Benedict Cumberbatch taucht zur Abwechslung mal wirklich auf und darf ein paar Sätze sprechen und dramatisch in die Kamera schauen und so. Fanboy-Content.
Habe ich mir auch nicht angeguckt.
Ja, dann mach das doch einfach
mal. Ja, da ist auch bald soweit, ne? Im Mai, Anfang Mai?
Ja, Mitte Mai.
Ja.
Das Problem ist, ich kann mich jetzt nicht, also ich freue mich tatsächlich auf diesen Film, obwohl ich glaube, ich das Gefühl habe, dass er gar nicht so gut ist.
Ach, schauen wir mal.
Ich bin gespannt, ich glaube, das gibt eine lustige Folge danach, so, so diese unterschiedlichen Kenntnisstände und Star Trek Fanboy-Levels, die wir so haben. Also ich werde den auch angucken, obwohl ich nie in meinem Leben auch nur eine einzige Folge Star Trek gesehen habe. Und dann gibt es dann so Leute wie
Marcel. Aber du hast den ersten Film gesehen, oder?
Nein.
Auch nicht?
Ich habe nichts von Star Trek gesehen.
Also den ersten Film solltest du vielleicht vorher nochmal gucken.
Was meinst du mit dem ersten Film?
Ja, ja,
mit dem
ersten neuen Star Trek-Film.
Achso, ja, ja. Okay.
Lance Flair the Movie.
Wie Next Generation oder so war der, hieß der nicht auch so?
Star Trek hieß der einfach nur.
Hieß der so?
Okay. Ja. Vor 2-3 Jahren.
Der Reboot.
Ja, ja, ich habe den mitgekriegt, aber nicht gesehen.
Den habe ich dem jetzt mal angeguckt,
ja, der ist auch da. Also den sollte man, glaube ich, vorher zumindest mal angucken.
Das ist der Film, in dem Siler Spock spielt, oder?
Ja, genau. Den spielt er ja, denke ich mal, hier auch wieder. Das würde sonst keinen Sinn machen.
Okay. Das ist dann ganz verwirrend. Ja, aber ich schaue gerade wieder eifrig mal wieder TNG und es ist lustig, weil ich glaube, dieser Film einfach nichts damit zu tun hat, mit dem, was in TNG so passiert und einfach was da der Tonfall ist.
Ja gut, es ist auch, also die Serie The Next Generation Star Trek hat auch mit vielem aus dem Star Trek-Universum nicht viel zu tun.
Ja.
Also die hat halt einen ganz eigenen Stil. So im Vergleich zu den anderen Serien und im Vergleich zu den 10 Filmen, die es vorher schon gab und so ist das alles, ja.
Es bleibt spannend. Naja, nee, wir freuen uns und reden dann bei Gelegenheit nochmal drüber. Gerade noch Cumberbatch, der ist auch als Voice Actor oder als Sprecher auf jeden Fall aktiv. Es gibt da gerade bei der BBC zum Download von Neil Gaiman Neverwhere, das ist so eine Geschichte, die er mal geschrieben hat. Da wurde jetzt so ein Radiospiel draus gemacht von der BBC, wo Benedict Cumberbatch auch mitmacht. Also wenn man da den Herrn Gaiman gerne mag, dann kann man sich das auch nochmal anhören.
Ja, wir haben übrigens noch kurz einen Hinweis aus dem Chat zu Star Trek vom Sven. Und zwar kann man wohl auf Hulu gerade eine ganze Menge Star Trek Serien umsonst angucken. Das heißt, die haben den Content da wohl rausgelassen. Ich vermute mal, wie immer, mit Werbung dazwischen und so weiter, aber wer noch nie Star Trek gesehen hat oder Star Trek Serie nochmal wieder gucken möchte, kann Hulu verwenden.
Ja, ich habe letztens auch mal wieder ein paar von den Folgen der ersten Staffel in HD geguckt und muss sagen, das ist schon ganz hübsch geworden. Also ich habe ja den direkten Vergleich, weil ich ein paar Monate vorher die erste Staffel mal so als, weiß ich nicht, war glaube ich DVD, durchgeguckt habe. Ist schon hübsch geworden, muss man sagen. Also es ist immer noch 4:3, aber ist schon ein knackig scharfes Bild und so ein paar Spezialeffekte haben sie ein bisschen aufpoliert.
Ja.
Sieht nett aus.
Ja, so die ganzen Weltraum-Rumflieg-Sequenzen sehen schon ziemlich gut aus.
Ja. Ja, und auch die ganzen Sequenzen so auf der Brücke und so weiter, dann sieht man halt wenigstens mal was von den Leuten so. Die waren ja dann alle davor irgendwie so Pixelblur.
Man sieht die tiefen Falten auf der Stirn der Klingonen.
Genau.
Ja. Ja, ist schön, macht sehr viel Spaß gerade. Aber wir machen da bestimmt nochmal so eine ungefähr 12-stündige Retina-Cast-Sendung drüber und dann können wir da ja dann ausführlichst drüber reden.
Auf jeden Fall.
Ja, wollen wir über Kaffee reden?
Also, ja.
Ja. Entschuldige. Ja, nee, nur kurz verlinken, es gibt einen schönen Trailer zu einem Film, der Third Wave heißt. Also Third Wave ist ja so dieser Begriff für irgendwie diese...
Die dritte Kaffeebewegung.
Die dritte Kaffeebewegung, genau, die dritte Kaffeebewegung, da ist doch alles erklärt.
Ja.
Jetzt würde mich aber schon interessieren, welches die erste und die zweite waren.
Also die erste, lass mich kurz Wikipedia aufmachen.
Also ich glaube, ich habe es halbwegs im Kopf. Ich glaube, die erste ist so die Geschichte, du konntest überall Kaffee in irgendwelchen Cafés und in irgendwelchen Läden kaufen und dort trinken. Und die zweite war dann so, jeder hatte quasi eine Kaffeemaschine zu Hause und konnte sich das Zeug dann daheim selber zubereiten, so fertig im Supermarkt das Pulver gemahlen kaufen. Und die dritte Welle ist jetzt quasi so, dass halt auch in Privathaushalte so Spezialitäten-Cafés Einzug halten und so abgefahrene mit ja, Möglichkeiten, Kaffee zu brauen, wie jetzt irgendwie so ein Vacuum-Pot oder was gibt's denn da sonst noch? Nicht MX oder irgendwie
abgefahrene, coole
Methoden. Abgefahrene Geschichten. Und im Endeffekt scheint es da um so ein, also ich habe den Trailer gesehen, ich habe ihn nicht richtig verstanden.
Ja,
da
es ist irgendwie so ein Social Network mit Kaffee.
Mit Coffeeshop, oder?
So. Ja, sie gründen irgendwie so einen Coffeeshop und irgendwie ist es total Drama und intens und es ist irgendwie ein bisschen kryptisch. Aber so für den Kaffee-Content verlinken wir das jetzt einfach mal. Könnte auch ziemlich schlecht sein, aber wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen.
Ja, ich kann ja mal diesen Artikel hier in den Chat posten.
In den Chat.
Ja.
Ja, Moment, ich muss mal kurz ein bisschen scrollen, wie man das so tut. Oh, schon wieder Game of Thrones. Was ist denn jetzt schon wieder Neues, Lukas?
Ja, so richtig viel Neues gab es eigentlich gar nicht, aber die Vorfreude steigt. Oh ja. Ja, diese Woche, nee, nächste Woche.
In einer Woche.
In einer Woche, genau. Oh heute Gott. In einer Woche ist es soweit. Und ja, es ist schon bemerkenswert, wie auch so dieses Brimborium drumherum zunimmt, finde ich.
Echt? Also,
ja.
Okay.
Es gab diese Woche so eine Veranstaltung. Ich habe nicht so ganz verstanden, was da los war. Aber es gab wohl so eine Premiere, also eine Game of Thrones Season 3 Premiere. Und das war jetzt schon auch bemerkenswert. Ich war ganz verblüfft, dass es die halt gibt, dass da Menschen auf dem roten Teppich entlanglaufen und so. Für eine Fernsehserie, die aber, also ne, das kennen wir eigentlich nur von Kinofilmen, die eine Woche vor Start ihre Premiere hatten und so.
Ich glaube, die Darsteller von Breaking Bad sind auch schon über ziemlich viele Teppiche gelaufen.
Ja, aber jetzt nicht bei einem Event extra für eine Staffelpremiere, oder? Also, es war jetzt zumindest für mich das erste Mal, dass ich das mitgekriegt habe.
Na, ist der logische Schritt, wenn die Serien immer höhere Produktionswerte und immer größere Budgets haben, ja, dass sie ja auch so das ganze Brimborium von den Kinofilmen so mitbekommen. Mhm.
Ich meine, gerade auch Game of Thrones ist ja auch wirklich auch ein Quotenliebling. Das gucken ja die Leute tatsächlich in Massen, überall auf der Welt. Und ich glaube, für so ein
Phänomen. Gewalt und Sex,
das ja,
verkauft
Gewalt,
halt.
Ja, Gewalt, Sex, Fantasy, bam.
Bam.
Und auch noch gut produziert und ordentliche Schauspieler und hohe Produktionswerte. Das ist schon alles ganz gut gemacht.
Ja. Gewalt, Sex, Fantasy, sehr gut.
Ja, puh. Ja, also in zwei Wochen neue Folge und dann gibt es auch...
Nein, in einer Woche.
Unsere neue Folge meine ich natürlich.
So. Dann machen wir dann Live-Bericht der Stunde, dann reden wir über nichts anderes mehr.
Ja, genau. Oh, das können wir tatsächlich tun.
Und jetzt? Ja, Minute, wir machen einfach Live-Ticker Minute by Minute. Ja, ja.
Game of Thrones Live-Ticker. Fuck
yeah. Was okay, ja auch gerade noch in der dritten Staffel ist, ist The Walking Dead.
Ja.
Ist bald wieder rum. Das sind jetzt, glaube ich, noch irgendwie jetzt heute eine Folge und nächste Woche eine Folge, dann ist es wieder rum. Und ja, ich finde, die dritte Staffel ist schon echt ziemlich, also eigentlich aus meiner Sicht die interessanteste und beste bisher in der Serie.
Bin ich auch absolut der Meinung. Also die erste Hälfte der dritten Staffel, die war so das Beste, was die Serie bis jetzt zu bieten hatte. Ich habe ja nach unserer Retina-Cast-Folge tatsächlich ja mal abgebrochen und dann gedacht, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, weil die mich alle so genervt haben. Ja, meine Freundin hat mich dazu überredet, das weiter zu gucken und wir gucken da gerade weiter. Aber es gibt einfach so viele Charaktere, die mir so auf die Nerven gehen, wo ich einfach nur hoffe, dass sie sterben.
Jetzt
so.
Immer noch bei The Walking Dead dritte Staffel, oder?
Ja, Ende der dritten Staffel, also gerade jetzt so Andrea und The Governor und...
Aber das war's eigentlich schon. Also ich finde jetzt zum Beispiel, der Governor ist natürlich eine super interessante Figur.
Der ist auch interessant, aber er nervt.
Ja, also ja. Ich finde, der passt ja halt ganz gut rein, weil der bringt halt endlich mal so ein bisschen... So neben den Zombies noch eine andere Bedrohungsebene mit rein.
Also ich meine, was mir halt auch aufgefallen ist, die Zombies, die sind jetzt in der dritten Staffel eigentlich auch nicht mehr interessant.
Ja, das ist auch, denke ich, so. Also das ist jetzt auch wirklich das Gute. Ja. Weil man merkt halt, man rennt nicht immer nur für irgendwelchen blöden Zombies weg, sondern die sind halt da, aber man muss trotzdem mit denen umgehen. Und die werden ja dann auch zum Beispiel benutzt, auch als Waffen und so. Also das ist eigentlich ein richtig kreativer Umgang.
Moment,
so.
Wie bitte?
Ja, Zombies werden als Waffen eingesetzt.
Ja. Also im Grunde, ja.
Ja, werden die auf Katapulte geladen? Und
so ähnlich.
Okay. So ungefähr, ja. Ist tatsächlich
also,
so.
Also weniger Katapulte, mehr irgendwie Lieferwagen, aber...
Ja.
Deployed Zombies.
Aber jetzt, wie gesagt, es geht wirklich um, wie die Menschen miteinander umgehen und eben dann in dieser zombie-verseuchten Welt quasi. Ne? Also eigentlich sind die Zombies schon gar nicht mehr so richtig das Problem, weil inzwischen kann jeder ziemlich zuverlässig Zombies killen. Und es wird eigentlich, es wurde, glaube ich, am Anfang der dritten Staffel wurde mal einer gebissen, aber der lebt ja noch, der wurde ja gerettet. Aber seitdem wurde zum Beispiel nie wieder jemand infiziert von den Protagonisten.
Also man sieht es auf jeden Fall nicht offensichtlich in der Serie. Und auch der Umgang mit den Zombies ist ein ganz anderer. Da werden Zombies, wenn mal zwei, drei kommen, einfach mit der Hand weggeschubst oder einfach mit einem kurzen Messer erledigt.
Also die haben sich jetzt schon gut damit arrangiert.
Man muss auch dazu sagen, die dritte Staffel, die spielt ja, glaube ich, ein halbes Jahr nach der zweiten oder so, ein paar Monate auf jeden Fall.
Nee, kann eigentlich nicht sein. Weil am Ende der zweiten Staffel war ja schon das Gefängnis zu sehen. Also wie die dann so quasi da...
Da erinnere ich mich nicht mehr dran.
In der letzten Folge, so die quasi die letzte Kamerafahrt geht so über die Gruppe aus dem Wald raus und zeigt das Gefängnis. Also ich meine, das war dann relativ kurz danach.
Ich meine, man hat da nur so einen Helikopter fliegen sehen.
Nee, man hat das Gefängnis auf jeden Fall gesehen.
Weiß ich nicht so genau.
Aber also ich weiß nicht, wie viel Zeit da dazwischen liegt. Das kann aber, glaube ich, nicht so viel sein. Aber ein bisschen Zeit war schon, weil die Andrea ist ja dann auch erstmal rumgelaufen und hat, bevor die dann diese andere Gruppe gefunden hat.
Und ich meine, mich erinnern zu können, dass die einen kompletten Winter irgendwie dann im Wald gelebt hat und so weiter, bis die dann die anderen gefunden hat. Also scheint. Ich muss halt sagen, es nervt mittlerweile wieder so ein bisschen. Es gibt einfach so Charaktere, die sind einfach so grundlegend doof und die treten in jedes Fettnäpfchen und werden immer wieder auf die Probe gestellt und immer wieder failen sie dabei ziemlich hart.
Denke ich, ein ganz anderes Level als in der zweiten Staffel.
Ja.
Weil da war es wirklich...
Die zweite Staffel hat ja nur so vor sich hingeplätschert.
Da war es halt wirklich auch ziemlich platt. Da wurde halt jedes Klischee irgendwie ausgespielt.
Ja. Also ist auch einfach nichts passiert, so richtig.
Das ist ja nicht unbedingt schlimm. Also ich sag mal, wenn die Konflikte zwischen den Figuren okay sind oder wirklich irgendwie ein bisschen
Spannung erzeugen. Gab halt keine.
Also das waren halt alles so platte Sachen, die eigentlich niemanden interessiert haben.
Ja, und alle waren weinerlich und haben rumgejammert. So.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Interessante an so einer apokalyptischen Weltanschauung so, dass man halt auch sieht, dass es vorwärts geht und dass die Leute sich Sachen ausdenken, um wieder irgendwie auf die Beine zu kommen und so weiter. Und irgendwie ist das in der zweiten Staffel einfach nicht passiert.
Ja.
So, größtenteils. Sie haben sich auf dieser komischen Farm verschanzt und dann, das war im Endeffekt so die Handlung der zweiten Staffel. Sie haben sich auf einer Farm verschanzt. Glaube ich auch, da war ja zwischendrin irgendwann Mid-Season Break, wo ich dann aufgehört habe. Ich habe dann, glaube ich, von der zweiten Staffel nur die letzten beiden oder die letzte Folge gesehen. Ich glaube,
eigentlich kann man die komplett ignorieren. Ja. So. Also man muss sie nicht gesehen haben, um in der dritten Staffel Spaß zu haben oder so.
Das ist richtig. Man wundert sich vielleicht, dass so ein paar Charaktere plötzlich fehlen. So.
Mhm.
Also auch in früheren Staffeln wichtige Charaktere, aber im Prinzip kann man eigentlich auch bei der dritten Staffel mal einsteigen und so den Rest aus dem Kontext greifen.
Ja. Also jetzt kommen ja, wie gesagt, noch zwei Folgen in der aktuellen Staffel. Ich bin gespannt, wie sie das zu Ende bringen. Die haben jetzt sehr viel Potenzial aufgebaut. Und ja, ich denke mal, die dritte Staffel ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich denke mal, die dritte Staffel ist gesetzt. Die ist auch, glaube ich, schon in den ganzen Episoden-Guides aufgeführt. Und dann gibt es eben im Herbst dann sicherlich eine vierte Staffel. Und da freue ich mich jetzt schon mal drauf, nach der dritten Staffel.
Ja, ist jetzt Walking Dead, will man das jetzt sehen oder nicht? Also ihr seid irgendwie immer so, ja, oh, jetzt ist es mal wieder gut. Es ist
die einzige Serie über Zombies, die es gibt.
Ja. Also das einzige andere in Serienform produzierte Werk, was ich bis dazu gesehen habe, war halt Dead Set. Und das ist halt so eine britische Miniseries, die halt auch nicht so super die Produktionswerte hatte. Da ging es halt um so einen Big Brother Container, wo halt außenrum die Zombie-Apokalypse ausbricht. Kann man auch mal angucken, wenn man sonst nichts zu tun hat, aber ist jetzt halt auch nicht so... spannend. Und es sind dann halt irgendwie fünf oder sechs Folgen und dann war's das.
Ach, ich glaube, Zombies sind langsam wieder durch. Das ist doch ein bisschen eine zu deprimierende Zukunft.
Nach den ganzen Science-Fiction-Filmen, die jetzt wieder aufkommen, kommt vielleicht irgendwann wieder eine Science-Fiction-Serie, eine richtig große.
Ach, das wäre mal was.
Das wär mal super.
Ja. Aber es ist eine interessante Frage, wie eigentlich heute überhaupt Science-Fiction-Serien aussehen würden. Weil ich meinte irgendwie, uns fehlen ja schon so die Utopien oder überhaupt irgendwas wie unsere Zukunft, irgendwelche Vermutungen, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich meine, wir haben sowas wie Black Mirror, das ist irgendwie so 30 Sekunden in die Zukunft, alles sieht genauso aus wie heute, nur dass die Computer ein bisschen kleiner sind und das ist ja sehr, sehr düster und relativ fies so. Und dann haben wir diesen ganzen Zombie-Kram und das ist ja im Prinzip so eher so ein bisschen so eine Feigheit davor, sich was eine eigene Zukunft auszudenken, weil es ist ja im Prinzip eher so nochmal das Mittelalter wieder zurückgeholt durch halt die Zombies. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie im Moment eine gute Science-Fiction-Serie aussehen würde, die wirklich so ein bisschen die Entwicklungen unserer Zeit aufgreift.
Wieso? Also das, was Black Mirror macht, ist doch eigentlich, dass man müsste das halt mal so ein paar Sachen, die da so erwähnt werden, zusammenwürfeln und dann kommt man da doch ganz gut hin. Also weil, ja, oder die, ja, ist auch schwierig, weil viel von dem, was da passiert ist, ist ja schon in einer relativ greifbaren Zukunft. So. Also,
ja, das ist ja fast nicht Science Fiction. Das ist ja so das, was, keine Ahnung, William Gibson auch macht. Ja. So das, was es gerade so gibt, so 10 Sekunden weiterzudenken und so ein kleines bisschen besser zu machen, aber das ist, also das sehe ich halt jetzt nicht, keine Ahnung, so, wenn man sich Star Trek anguckt, das ist halt dann wirklich so, wir haben jetzt einen Ideal oder eine Idee, wie die Zukunft vielleicht aussehen würde und jetzt überlegen wir mal, wie das aussieht und erzählen eine Geschichte in diesem Universum. Ja. Und so Black Mirror ist ja mehr so wie, wir nehmen jetzt heute und nehmen das fast genauso und nehmen irgendeinen Aspekt davon und machen den ein bisschen wichtiger.
Ja, ist ja, also Black Mirror ist halt ja schon einfach Gesellschaftskritik und ne, immer so ein bisschen auch der gehobene Zeigefinger.
Ja.
Ne, und aber genau, also viel von dem, was da halt passiert, könnte man in eine Science-Fiction-Serie einbauen, weil das sind halt Dinge, nur die...
Ich hätte gern eine Science-Fiction-Serie mit Looper, so als Universum.
Das fände ich tatsächlich auch interessant. Cool. So ein bisschen dreckiges, verruchtes...
Steampunk.
Nicht so richtig.
Steampunk, aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch keine Zukunftsvision. Das ist ja auch wieder nur so Vergangenheits...
Nö, das Zeugs. Ist halt, wie es in der Zukunft halt abläuft mit den...
Ja, also ich meinte jetzt Steampunk, nicht
Looper. Ja. Ja. Ja, ich glaube, die interessanten Utopien, die wurden halt alle schon in bisherigen Serien und Filmen schon alle gezeigt irgendwie. So.
Also ja, ich denke, da gibt es halt, es ist schon noch ein bisschen Raum, um sich einfach mal ein bisschen was Neues auszudenken. Es gibt ja eine aktuelle Science-Fiction, also Serie, die man in Science-Fiction mit reinsortieren kann, das ist Falling Skies.
Das ist mit den Aliens und den Amerikanern, genau, oder?
Das ist diese, wie hieß der Typ, der die Serie gemacht hat. Ich habe es vergessen, aber es war ein sehr bekannter Regisseur, der, glaube ich, die Serie begleitet hat,
ja, stimmt, produziert hat. Hier, nein. Dings.
Hier, nein, Dings.
Ah. War das nicht Ridley Scott oder sowas?
Ja. Könnte es sein.
Der Steffen, mal. Steffen Spielberg?
Steven Spielberg war es, glaube ich. Das kann sein, ja. Ja, genau. Ja.
Also der steht auf jeden Fall hier als Producer oder sowas.
Genau. Steven Spielberg hat Falling Skies mit angeschoben. Da sind ja jetzt 2 Staffeln rum. Die 3. Staffel startet im Juni. Ist allerdings ja eher vom Thema her wieder so klassisch. Aliens landen auf der Erde und die Menschen kämpfen halt dagegen.
Ja. Ist aber auch eher so wieder ein bisschen düster und dunkel und so, oder?
Da fand ich ja.
Ja, schon, ja. Ja. Da
fand ich ja tatsächlich von der Prämisse her wie The Visitors. Hat das jemand von euch gesehen?
Ah, ich habe, glaube ich, mal kurz reingeschaut.
Fand ich da tatsächlich interessanter, weil da kommen die halt erst so: Oh, wir sind total toll und geben uns unsere tolle neue Technologie und wir kümmern uns um euch und so. Und dann. Ja, ist halt dann letzten Endes so eine Verschwörungsserie, wo dann halt irgendwie.
Ist es nicht das, wo die Aliens so aussehen wie die Menschen? Irgendwie so.
Sie, das finde ich immer sie doof. Sie können sich so tarnen wie Menschen.
Ah, okay.
Also sie ziehen sich halt irgendwie hier.
Sie ziehen sich Menschen an.
Sie ziehen sich Menschen an, ja, so ungefähr ist es dann. Ist tatsächlich auch so. Sie haben dann irgendwelche Suits an, irgendwelche Anzüge und wenn die dann verletzt werden, dann guckt dann halt irgendwie Schuppenhaut raus oder so.
Ist halt schon ziemlich abgespaced, so, ja.
Ansonsten, also ich könnte mir tatsächlich mal eine gute Serie wie heißt diese Serie, die Marcel so toll findet und
Star Trek?
Nein.
Oder meinst du Doctor Who?
Nein.
Nein, die findet er ja auch gut. Die ich gut finde? Ja, Firefly.
Firefly, genau. Mir lag's auf der Zunge. Ja, also eine Serie.
Firefly.
Ja, gut, ist halt schon einmal abgesetzt worden und ja.
Ja, aber eine Serie im Firefly-Universum, die quasi mit anderen Charakteren spielt, eine andere Geschichte erzählt, aber ich finde das Universum halt an sich interessant.
Ja, das ist halt so, das ist ja auch eher so ein Back-to-the-Future-Universum, ne? So. Mhm. Western und Weltraum.
Ich glaube, dieses Western-Thema, das wurde ja auch, oder wird ja zurzeit auch immer noch versucht, immer wieder auszugraben. Da gibt es ja, wie heißt diese eine?
Cowboys vs. Aliens.
Nee, ich meine Serien jetzt Serien, hauptsächlich.
Revolution.
Ja, Revolution ist ein bisschen westernmäßig, ja. Da gab es aber noch eine andere Serie.
Du meinst eine von HBO? Wie ist denn die? Die ist auch schon ein paar Jahre alt, meinst du? Oder eine neuere?
Da gab es was. Also
es gab doch eine Western-Serie, stimmt. Das habe ich in einem Torrent gelesen.
Genau. Also die wollte ich jetzt erwähnen, aber dann erwähne ich noch eine andere, Deadwood. Die ich. Deadwood. Also auch,
Deadwood ist eine HBO-produzierte Western-Serie. Das ist so das letzte große, was so Western als in Serienform gesehen hat, glaube ich, in der letzten Zeit. Ich habe die selber auch nicht gesehen.
Ich glaube, es gab noch, aber, war das Hell on Wheels? Hell on Wheels ist, glaube ich, auch eine Western-Serie. Mhm. Und dann gibt es neuerdings, habe ich auch gesehen, gibt es noch eine weitere Western-Serie, das ist Copper. Weiß nicht, ob jemand von euch davon gehört hat.
Ja, ich hatte das mal auf dem Schirm, aber habe es dann wieder irgendwie aus den Augen verloren, weil ich keine Zeit dafür hatte.
Also Western ist irgendwie schon ziemlich, und Boardwalk Empire, weiß nicht, ob es zu Western zählen kann.
Nee, das ist schon nicht zu spät. Wirklich, aber es ist ziemlich cool. Also Boardwalk Empire ist schon cool.
Aber das geht vielleicht eher so in die Richtung Mad Men. So vom
Stil. Mad Men fängt ja übrigens auch dann bald an, in ein paar Wochen. Das wird auch schön.
Also Western ist schon oft ausgegraben worden. Ich glaube aber, es zieht nicht so richtig. Also es ist irgendwie so.
Nee, ich glaube, so richtige Science-Fiction hat schon durchaus Potenzial, mal wieder sowas. Ein Universum, das ich zum Beispiel auch gerne mal sehen würde, wäre sowas wie bei Down and Out in the Magic Kingdom oder so. So wirklich ein bisschen aktuellere Science-Fiction, so Post-Singularität und Zeug, da kann man auch schon viel Spaß haben, und das hatten wir jetzt noch nicht. Also ich meinte, das wäre auch schon mal interessant. Da muss man sich halt überlegen, wie man mit dem ganzen virtuellen Realitätskram und allem klarkommt. Aber das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja. Aber schon interessant, dass wir so, man sagt ja immer, Science Fiction ist eigentlich nicht wirklich über die Zukunft, sondern über die Zeit, in der es entsteht. Und da ist es ein schönes Bild unserer Zeit, dass wir im Moment hauptsächlich ja Science Fiction haben, wo irgendwie die Welt vor die Hunde geht und alle sterben. Das ist vielleicht eine etwas.
Ja.
Ja, unsere Stimmung scheint nicht so gut zu sein im Moment.
In Sachen Sci-Fi im Bild der Zeit kann ich ein Buch empfehlen, wenn ich das hier so einbringen darf.
Nein, du darfst hier nicht.
Okay. Bitte keine Bücher, das ist so intellektuellen Zeugs.
Nee, das nennt sich The Forever War, und es ist im Endeffekt ein Science-Fiction-Film, ein Science-Fiction-Buch, was aber eigentlich über den Vietnamkrieg geschrieben wurde von dem Autor, der halt tatsächlich auch in Vietnam gedient hat. Ist in den 70ern irgendwann geschrieben worden. Ist so einer der Klassiker, habe ich letztens mal gelesen. Das ist sehr cool.
Können wir ja mit rein verlinken.
Ja, können wir mit
verlinken. Wird irgendwann gnadenlos rein verlinkt. Ja, ich glaube, das ist auch alles, was wir dazu sagen haben. Wir würden gerne mal gute Science-Fiction-Serien gucken.
Ja.
Ja.
Oder auch gerne mal Science-Fiction-Filme im Kino gucken, die nicht nur Action-Filme sind. Das ist ja durchaus auch. Das scheint ja sich so als neues Genre zu etablieren, so Actionfilme mit so ein bisschen Science-Fiction-Elementen, aber mal so richtig so der Science-Fiction, wo es hauptsächlich darum geht, sich was Interessantes auszudenken und dann irgendwie das wirklich durchzuziehen, diesen Gedanken, den man da hatte. Das würde ich auch schon gerne mal wieder sehen.
Auch sehr selten bisher, ja.
Ja, naja, der Looper war ja schon ein ganz guter Anfang, aber es ist eigentlich auch im Kern ein Actionfilm gewesen und kein Science-Fiction.
Ja, so Thriller-mäßig, ja, ja.
Aber ja, Bücher steht hier. Wir wollen über Bücher reden, Lukas.
Ja, nicht direkt über Bücher, sondern mehr so übers Bücherlesen. Weil ich habe jetzt seit Anfang des Jahres so ein Kindle. Ich habe einen Kindle Paperwhite gekauft. Und den jetzt auch das erste Mal so richtig benutzt. Ne? Jetzt war ja viel so Uni-Zeug und Prüfungen lernen. Und ja, ich würde gerne mehr lesen. Und habe das jetzt das erste Mal mit einem Kindle getan, das erste Mal ein Buch komplett auf einem Kindle gelesen und finde das ganz gut so. Und ich wollte mal fragen, wie das eigentlich bei euch so ist und wie ihr das mit so Büchern so macht.
Also ich kann da ein bisschen was erzählen. Ich habe mir, ich glaube, vor knapp 3 Jahren den Kindle Version 3, also den es dann mit 3G, WLAN und der Tastatur gibt.
Der ist noch der mit der Tastatur.
Genau, ich glaube, ich habe den sogar irgendwo im Rucksack, wenn ich den irgendwie.
Das bringt aber jetzt gerade
nichts. Ist kein Videopodcast.
den habe ich mir damals gekauft, um das mal auszuprobieren, um so ein Gerät mal zu haben. Und ich benutze den auch öfters, allerdings nicht zum Bücherlesen.
Ist es der Anhalter Kindle, der auf der ganzen Welt Internet hat und ja, Wikipedia und so?
Genau, der. Ah, cool. Also der hat auf der ganzen Welt Wikipedia-Zugriff, sagen wir es mal so.
Ja.
Das ist schon ganz gut. Ja, ich benutze den halt mit Instapaper und tue mir da irgendwelche Blogposts und irgendwelche Artikel aus dem Netz drauf synken und tue mir da ab und zu mal irgendwelche Papers, die ich fürs Studium lesen muss oder will, drauf schieben und so weiter. Dafür ist das Teil ganz cool. So Artikel gehen meistens, wenn sie größtenteils aus Text bestehen, so Bilder, Grafiken, irgendwelche sonstigen bunten Sachen, bunt hervorgehobene Texte, funktioniert halt auf diesem Schwarz-Weiß-Display nicht.
Und Bücher?
Bücher habe ich schon mal probiert, ein paar Sachen anzulesen. Es gibt ja da Projekt Gutenberg, wo man sich diverse gemeinfreie Bücher runterladen kann. Da habe ich mir mal ein paar Sachen geladen. Das Problem ist bloß bei den ganzen E-Books, da habe ich halt so eine große Auswahl, dass ich da einen Haufen Bücher eigentlich auf dem Kindle hätte, die ich theoretisch lesen könnte. Aber dann ist halt so the Paradox of Choice am Start und hindert mich daran, irgendwie mal was anzufangen. Oder ich fange mal halt ein Buch an und denke dann, oh, jetzt habe ich aber gerade Lust auf was anderes. Das ist so, wie wenn man zu viele Podcasts zum Hören hat und dann sich überhaupt nicht entscheiden kann, was man denn irgendwie anhören soll. Also, ja.
Ich finde auch immer das Problem mit so dem, in diesen Digital- oder E-Books, da ist halt dann auch immer, die sind halt so total insubstanziell, so die schweben irgendwo so rum, die hat man dann auf der Festplatte irgendwo rumfahren oder die stecken in irgendeinem Webservice fest und man vergisst dann halt auch sehr schnell, dass man sie überhaupt hat und dass man sie auch mal lesen wollte, weil ich habe, weiß nicht, wenn ich zu Hause so einen riesigen Stapel Papierbücher rumliegen habe, wie ich es im Moment habe, der bedrängt mich halt dann so lange, bis ich sie weggelesen habe, die gehen nicht verloren, aber so diese E-Books, die hat man dann halt und dann vergisst man auch, dass man sie hat und man vergisst auch irgendwann, dass man sie gelesen hat, also mir geht es zumindest so. Das ist auch sowas, warum ich noch so ganz anachronistisch noch relativ viele Papierbücher auch einfach besitze, weil ich das auch gut finde, dass sie einfach als Objekte einen auch daran erinnern, dass es sie gibt. So, die stehen dann im Regal und man kann gelegentlich mal drauf gucken.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, auf den wollte ich jetzt nämlich auch noch kommen. Und zwar bin ich gerade dabei, mir auf einen Amazon-Wunschzettel zusammenzustellen, auf den einerseits Bücher kommen, die ich selber lesen will. Und auch einen zweiten, der mit Büchern gefüllt ist, von denen ich mir habe sagen lassen, dass man sie gelesen haben sollte oder so, oder von denen ich selber denke. Und da will ich dann halt auch so ein paar von denen will ich halt im Regal stehen haben. Nur so, ich habe halt so jetzt so diese Idee im Kopf, dass ich so Bücher, die halt irgendwie, also die besonderen, die auf irgendeine Art und Weise besonders sind, weil sie, weiß nicht, halt aus dem Rahmen fallen, irgendwas Einzigartiges machen, weil man sie haben sollte, ich weiß nicht. Und genau, die versuche ich halt im Regal stellen zu haben und genau, habe da jetzt mal so ein, bei Amazon bestellt, was ich, Stephen Fry's Making History habe ich da jetzt zum Beispiel mal.
Ja, rein. Das ist genauso, als du das auf getwittert hast, da bin ich dann halt aufgestanden und bin zum Regal gegangen und bin einmal vorbeigelaufen und habe geguckt, was ich dir jetzt empfehlen soll.
Genau. Ja, ne, und ich will halt, also, weil nicht jedes Buch, finde ich, hat es halt verdient, lange im Regal zu stehen.
Ja, aber dafür gibt es mir ja dann auch so Sachen wie Book Crossing oder man kann es irgendwie
bekommen. Genau, ja klar, aber, ne, also, genau, aber die will ich dann halt auch nicht unbedingt als Buch kaufen, so, sondern ne, da kann ich mir dann halt die 2-3 Euro sparen.
Es gibt auch so ganz verrückte Sachen wie Bibliotheken.
Ja, okay.
Da kann man Bücher ausleihen.
Da muss ich ehrlich sagen, für Bibliotheken ist inzwischen teilweise mein Geschmack auch schon zu obskur. Also da ist auch vieles, was es nicht gibt und vor allem, weil ich
sehr viel auch auf Englisch lesen will. Ja, eine Originalversion, genau, das ist dann auch mal schwierig. Und also ich habe auch bei Amazon gibt es ja auch diese Leihbibliothek, die man irgendwie als Prime-Kunde umsonst nutzen kann. Also ne, man muss nicht jedes Buch besitzen und das halt auch nicht physikalisch unbedingt. Ja, und das finde ich halt nochmal eine interessante Variante. So, da bin ich noch ein bisschen so auch so in der Findungsphase, wie ich das handhaben will.
Ja, um deine Frage nochmal zu beantworten von vorhin, wie wir das machen mit diesem Lesen. Also bei mir ist es so die Bücher, die so zum Weglesen wirklich sind. Also es gibt ja immer mal so was, wo man weiß, das liest man und dann braucht man es auch nicht mehr unbedingt. Da habe ich kein Problem, das irgendwie als E-Book zu haben. Das lese ich bestürzenderweise inzwischen tatsächlich auf meinem iPhone einfach. Also das ist überhaupt kein Problem. Es gibt da eine schöne App, die heißt Readmill. Da kann man irgendwie EPUBs mit ohne DRM und alles mögliche reinwerfen und dann wird es irgendwie überall hin synchronisiert und es merkt sich dann die Leseposition und die Highlights und so. Das ist ganz gut, das benutze ich dafür. Und ansonsten habe ich halt einfach so eine Plaintext-Liste, wo ich auch immer nochmal aufschreibe, welche Bücher ich gelesen habe, dass ich es einfach nicht vergesse. Weil ich bin ja schon so ein bisschen älter.
Vergisst du das, was du für Bücher gelesen hast?
Ja, ich vergesse es tatsächlich. Also man vergisst nicht, dass es, also...
Also wenn ich dir jetzt einen Buchtitel sage und du hast den gelesen, erinnerst du dich dann
daran? Das weiß ich noch, aber ich weiß halt nicht mehr, dass ich, also jetzt, wenn du mich jetzt fragst, welche Bücher hast du im letzten Jahr gelesen,
ja, gut,
dann wird mir das wahrscheinlich nicht einfallen. Oder welche, empfehl doch mal ein Buch, was du so gelesen hast. Okay, ja, das eine mit mit den okay. Ja, und dann, das finde ich echt gut, wenn man da irgendwie mal ein bisschen so einen Überblick hat.
Ja, ja, ich habe mir da auch so eine Readme-Liste angelegt, wo ich dann einfach mal so ein paar Buchempfehlungen, die ich von Leuten irgendwo bekomme, mal reinschreibe und Sachen, die ich halt einfach mal lesen will, da so abarbeite. Und ich habe auch immer nette Leute im Bekanntenkreis, die mir dann irgendwie zum Geburtstag oder zu sonstigen Anlässen Bücher schenken. Und die sind erstaunlicherweise immer ziemlich großartig.
Vielleicht lesen die heimlich deine Amazon-Wunschliste.
Vielleicht auch. Da habe ich mittlerweile, glaube ich, auch so um die, ich weiß nicht, da sind 100 Artikel drauf und da sind bestimmt davon 80% Bücher oder so. Sollte ich irgendwann auch mal abarbeiten.
Vor allem, ich versuche immer meistens, die dann einfach nicht bei Amazon zu bestellen, weil irgendwie schon der Buchladen um die Ecke, das ist mir schon wichtig, dass es den noch ein bisschen gibt. Aber so, das ist einfach total convenient, das alles auf dem Wunschzettel zu haben. Ja. Weil bei Amazon findet man halt alles und man hat es dann schon mal und weiß, wie viel es kostet und so.
Also ich habe im letzten Jahr mal versucht, so auf dem iPad zu lesen, Bücher zu lesen auch. Weil ich dachte mir, hey, jetzt hast du schon das iPad und ist ja auch so mit Lese-Apps und so weiter gibt es ja. Und Bücher gibt es ja da auch alle in den Stores. Und habe das mal angefangen, aber auch, glaube schon ein Buch mal komplett drauf gelesen. Ein anderes angefangen. Ja. Also es ist ganz okay, aber das iPad ist halt eben nicht so gut zum Lesen geeignet, natürlich wie so ein Kindle, weil es halt einfach anderes Display und so weiter ist. Deswegen, ja, Bücher dann auch, also wenn, dann lese ich ja auch schon eigentlich hauptsächlich immer noch auf Papier. Also wenig digital eigentlich. Und digital, also auf dem iPad zum Beispiel, dann mehr so Zeitschriften, das klappt ganz gut.
Zeitschriften kann ich mir auch besser vorstellen dann auf einem iPad, so Geschichten. Ich muss ja auch tatsächlich sagen, die letzten Male, in denen ich in der letzten Zeit verreist bin, habe ich tatsächlich dann gedruckte Papierbücher dabei gehabt, weil ich einfach, ich weiß nicht, finde dann irgendwie die Haptik besser, dann kann ich mir da irgendwie mal kurz ein Lesezeichen reinkloppen und weiß dann genau, wo ich bin. Ich kann mir irgendwie mal Notizen reinmachen, wenn ich irgendwie, oder mal ein Wort unterstreichen, wenn ich es irgendwie im Originaltext lese und irgendwie mal nachschlagen will, was das denn jetzt konkret heißt. Ist
auf dem Kindle eigentlich auch, ja,
oder? Ja, man kann auch Markierungen machen
und also auf dem Kindle, Lesezeichen setzen. Also auf dem Kindle ist ein cooles Feature, was ich tatsächlich ab und zu benutze. Man kann auch mit dem Cursor, also bei mir geht es mit so mit diesem Cursor, kann man
über den Wort fahren. Ja, bei den neuen Paperwhites geht es dann auch mit Touch und so.
Genau, und dann wird da im Endeffekt unten eine kurze Zusammenfassung aus dem Oxford English Dictionary eingeblendet und halt mal Erklärung, was bedeutet dieses Wort jetzt. Ja. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ja, ich muss sagen, das Problem ist halt auch bei Kindle-Büchern, die gehören einem halt nicht wirklich. Man kann die zwar theoretisch irgendwie verleihen, aber...
Und sie können dir weggenommen werden,
glaube ich. Sie können einem weggenommen werden.
Das ja, ist da gab es so jetzt vor kurzem diesen großen bekannten Fall, wo jemand das Amazon-Account gesperrt wurde aus irgendwelchen zwielichtigen Gründen und dann halt der Zugang zu allen gekauften Büchern
auf einmal vor allem wurden auch schon Bücher einfach zurückgezogen irgendwie,
die
schon verkauft wurden.
Ja, DRM ist halt gefährlich bei sowas.
Aber das gilt, denke ich, einfach für alle digitalen Produkte.
Ja, klar. Das Ding ist halt einfach, es ist halt sehr niederschwellig, jemand zu sagen, hey, willst du mal irgendwie was Lustiges lesen? Ich drücke dir jetzt dieses Buch in die Hand, nimm's mal mit und wenn es dir nicht gefällt, bring's mir in 2 Wochen wieder. Das ist halt, wenn man das dann digital macht und jetzt gib mir da mal deine E-Mail-Adresse und dein Amazon-Account und dann muss ich das dir irgendwie digital signieren und sonst irgendwas, dann ist das halt alles ein ziemlicher Schmerz.
Was ganz cool ist, ist dieses Feature, dass man sich an sein Kindle, an die E-Mail-Adresse was schicken kann. Also man muss dann auch die E-Mail-Adressen erst irgendwie zulassen, dass man von denen was kriegen kann und so, aber also mein Vater liest auf seinem iPad Mini in der Kindle-App und ich kann ihm jetzt halt an seine Kindle-E-Mail-Adresse gar nicht ihm halt Bücher schicken. So. Ich sage, hier, da, ich will das lesen, dann kriegt er das halt per E-Mail und dann ist das halt auf diesem Gerät einfach so magisch. Das funktioniert dann schon zum Beispiel ganz gut.
Wobei so ein Buch natürlich dann auch schon dann gleich so ein bisschen mehr irgendwie schlechtes Gewissen bei den Leuten erzeugt, wenn es einfach so die ganze Zeit rumliegt.
Ist es tatsächlich.
Und so verstaubt. Und
ja, das geht. Ich kann das ganz gut wegverdrängen. So, ich hab ein extra ein Zu-Lesen-Regal, ne? mein To-Read.
Im Keller.
Das ist da halt in meinem Regal, aber das sieht ganz gut aus und das stört mich eigentlich nicht weiter.
Also ich habe die jetzt alle so gestapelt neben meinem Sitzsack, wo ich lese. Das ist irgendwie, nachdem es dann so auf einen Meter angewachsen war, der Stapel, habe ich gesagt, ich höre jetzt mal auf, Bücher zu kaufen und lese das jetzt mal weg.
Ja, da ist auch zum Beispiel, im Sommer lese ich ganz gerne, wenn ich im Freibad bin oder so, liegst du auf der Wiese rum. Und da, das ist zum Beispiel sowas, ein Buch kann man da einfach so mal liegen lassen. Ich lasse da jetzt kein iPad rumliegen, wenn ich zum Schwimmen gehe oder sowas. Ja. Das sind halt alles so Sachen, wo Kindle, Bücher...
Kindle würde ich dann auch schon
schwierig. Kindle ist auch schon schwierig, ja.
Ja, das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, ich kenne auch ein paar Leute, die lesen sehr gerne in der Badewanne. Da nimmt man halt auch kein iPad oder ein Kindle mit. Ja. Weißt du, wenn so ein Buch mal nass wird, dann kauft man sich entweder eine neue Version, ist jetzt nicht so super teuer.
Das trocknet auch.
Oder man legt es auf die Heizung. Ja,
dann, ja. Dann ist es ein bisschen in die Bücher wellen.
Ja, dann ist es ein bisschen wellig. Zur Not kann man es vielleicht auch noch bügeln oder sowas. Oder irgendwie in eine Presse stecken. Also mit so Papier kann man alle möglichen Kram machen, was man halt irgendwie mit digitalen Medien oder Abspielgeräten nicht machen kann, weil sie einfach zu
sind teuer halt nicht ganz so lebenstauglich in allen Situationen.
Wobei das ist ja, glaube ich, so eine Sache, die wird uns ja in den nächsten Jahren mit dieser Einwand, glaube ich, verschwinden. Also es wird ja alles immer billiger. Der Kindle, irgendwann kostet der irgendwie noch einen Zehner.
Ja gut, irgendwann wird so ein Sony, Kindle auch Sony wasserdicht sein.
Telefon, ne, gibt es doch jetzt hier gerade, ja. So ein Smartphone, das ist wasserdicht.
Ja, oder es gibt halt einfach dieses E-Ink, was irgendwie schon seit 5 Jahren da rumhängt, das, was man rollen kann und was dann irgendwie total dünn ist.
Ja. Rollbare Displays.
Ja, also ich sehe die Zukunft da eher so in die Richtung, Amazon hat ja jetzt in den USA dieses, wie heißt denn das?
Autorip-Feature
Für Musik rausgebracht. Das heißt, man kann quasi, wenn man sich Musik auf CD kauft, bekommt man die automatisch auch zum Download zur Verfügung gestellt. Und sowas sehe ich halt in Zukunft auch vielleicht mal für Bücher. Das heißt, ich kann mir das vorstellen, dass so Riesen wie Amazon jetzt auch mal irgendwann das Feature einbauen, dass die quasi, dass man bereits gekaufte Bücher oder Bücher, die man irgendwie so auf Papier kauft, automatisch auch zum Download auf dem Kindle bekommt. Und dann wäre das für mich halt natürlich auch wieder interessant, die unterwegs mitzunehmen, weil dann habe ich die schön in meinem, ich kann die verleihen, ich kann die irgendwie Eselsohren reinmachen, ich kann drin blättern, ich kann sonst irgendwas damit machen. Ich kann die in mein Regal stellen, aber ich kann halt auch, wenn ich mal irgendwie auf Reisen gehe, mal 20 Bücher auf mein Kindle packen und die dann tatsächlich auch lesen. Das ist halt auch so, also das wäre für mich das Ideale und ich glaube, das ist halt momentan eher so ein Rechteproblem als ein technisches, oder?
Ja, nee, also es ist auch, also ich denke, das, was sich jetzt momentan ja so abzeichnet, dass das Papierbuch einfach nicht einfach so wegstirbt, nur weil es das E-Book gibt, wird möglicherweise ja eine ganze Weile so bleiben, dass einfach beides parallel nebeneinander existiert.
Also es gibt
und in der Schule vielleicht zum Beispiel mehr E-Books verwendet werden und aber im, zum Spaßlesen-Bereich halt mehr so die Papierbücher dann beliebt sind, dass vielleicht jede Art von Buch sich so seine Nische...
Ja, ich meine, es gibt ja schon so Sachen, ne? Wenn man sich jetzt anguckt, hier die Wired zum Beispiel, ne? Diese Zeitschrift, die gibt es auch in einer digitalen Version auf dem iPad. Die machen das ja ganz hübsch, dass halt die iPad-Variante quasi mehr kann. Ne? Dann halt noch Videos eingebunden und Animationen und so.
Ja gut, aber das ist in allen Zeitschriften eigentlich so.
Genau, ja, ich von der Wired kenne ich es halt, weil ich die so ab und zu lese. Und das ist halt eine ganz schöne Koexistenz, weil man, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das Print-Abo hat, dann kriegt man entweder die App komplett kostenlos oder deutlich günstiger. Und ich meine, so wird es sich dann wahrscheinlich in
das ist aber Zukunft eigentlich
auch einpendeln, ja. Ne? Dass man halt ein Buch kauft und da ist halt irgendwie ein Code drin und dann
das kann man
das E-Book halt kostenlos auch runterladen.
Das machen auch die Zeitschriftenverlage, machen das ja alle schon. Ne? Wenn man dann ein Abo hat, bei dem Spiegel, bei der Zeit
oder sowas. Nur für Bücher gibt es halt noch nicht so. Und Filme, manchmal gab es auch schon.
Moment halt.
Ja, aber sowas kannst du halt auch
selbst. Willst du Film ausgedruckt haben, oder?
Nee, aber halt, also wenn du die Blu-ray kaufst, dass du dann auch irgendwie einen digitalen Download kriegst.
Das gab's schon oft,
ja. Aber den kannst du dir auch im Zweifelsfall selbst machen, den digitalen Download.
Weil es halt schon digital ist.
Ja, gut.
Ist halt auch wieder Arbeit. Buchrippen ist halt technisch etwas aufwendiger.
Ja, das stimmt. Dann läuft der Kopierer halt ein bisschen länger.
Ja, es nervt halt. Das kannst du halt auch nicht ordentlich automatisieren. Dann brauchst du dann wieder irgendwas, was deine Seiten umblättert. Ich glaube, ich habe in der Siebes irgendwo mal so einen Scanner gesehen, wo du dann quasi noch so ein Plexiglas-Keil ins
Google Buch. Hat es ja gemacht.
Ja.
Ja. Nö, das ist ganz einfach. Buchrücken abschneiden und in den Einzugsscanner legen.
Ja gut, das tut halt auch ein bisschen weh. Also dann musst du noch ein OCR drüber laufen lassen, Texterkennung, damit du da irgendwie drin suchen kannst oder was markieren kannst oder so, ist halt auch anstrengend alles.
Aber was du vorhin gesagt hast, schreibst du in Bücher rein, also in Papierbücher?
Man schreibt ganz gerne Flüche mal in Bücher rein, wenn es gerade eine besonders schlimme Stelle ist oder so.
Echt im Ernst?
Echt, ja.
Ich könnte das nicht über mich bringen, in ein Buch reinzuschreiben.
Hätte ich auch nicht gemacht.
Ich finde es schon furchtbar,
als
Bücher, wenn Bücher gelesen aussehen. Also schon dieses Ausgefranste oder mit Eselsohren drin oder so. Ich meine, das lässt sich nicht vermeiden, zumindest nicht ganz. Aber dann da auch noch absichtlich reinzuschreiben oder was zu unterstreichen, das ist für mich voll wie so ein Sakrileg.
Ich weiß aber das nicht. Ist doch toll. Ich habe jetzt von meiner Mutter einige Bücher sozusagen geerbt. Also die hat ja auch mal zwischendurch so ein bisschen Germanistik gemacht. Und die hat dann jetzt habe ich halt so, keine Ahnung, irgendwie Hermann Hesse oder so, die ganzen alten Ausgaben von ihr. Und es ist schon irgendwie ganz nett, wenn dann so die wichtigen Stellen markiert sind und dann noch so im Rand noch so ein paar Erklärungen stehen. Ja. Und dann irgendwie so, da ist manche Worte, die immer wieder vorkommen, dann markiert sind.
Gut, klar. Also ich meine, ich habe das bei den Reklambüchern, die ich in der Schule gelesen habe, habe ich das auch so gemacht. Und da tat es mir auch jetzt nicht so weh, weil diese... Ne, diese gelben Heftchen, die halt 5 Euro kosten. Das
waren ja eh nur so Schulkram.
Ja, erstens das. Und, aber nee, also wenn ich halt so ein Buch wirklich so analytisch absichtlich lese, dann ja dann mache ich das schon. Aber, ja.
Und sonst liest du ja versehentlich, oder wie?
Ja, nee, halt zum Vergnügen. Ja, aber es ist auch schon ganz nett. Bei dem Kindle habe ich das jetzt auch öfter schon gehabt, dass ich eigentlich gerne was markieren würde. So, ich habe es dann nicht gemacht, weil es irgendwie halt mit diesem Touch-Gedöns und so zu umständlich ist. Das ist
halt auch nervig. Man bekommt es dann halt auch nicht ohne weiteres wieder
aus dem Kindle raus.
Und so, ja, und so. Das ist dann halt auf diesem Gerät drauf.
Auf dem iPad gibt es das natürlich auch. Aber ich hätte halt schon gerne in den Buch-Apps fürs iPad so ein bisschen mehr noch so Kontextfunktionen, dass man irgendwie sagt, jetzt schlag mal das in Wikipedia nach.
Das ist ganz schön, das gibt es für manche Amazon-Bücher. Ich habe jetzt noch keins gekauft, wo das drin war, aber es gibt diese X-Ray-Funktion, nennen die sich, glaube ich, wo dann auch irgendwie Hintergrundinfos zu einem Buch angezeigt werden.
Das muss aber im Buch, glaube ich, mit drin
sein. Ja, genau, das muss halt in dem Buch mit drin sein, aber ich habe, wie gesagt, noch keins gefunden, das es auch hatte, damit ich das mal ausprobieren hätte können.
Also was mir eigentlich nur noch so fehlt, dass ich wirklich größtenteils auf E-Books und sowas umsteigen kann, ist irgendwie eine Plattform oder ein Standard, der sich halt etabliert, dass wirklich so ein Buch so eine digitale Repräsentation hat, die auch wirklich irgendwie konsistent und ein bisschen permanenter ist, als es im Moment der Fall ist. Weil irgendwie ist es alles total fragmentiert. Das kommt dann drauf an, die Hälfte meiner Bücher ist irgendwo bei Amazon, liegen die dann in dieser Kindle-App, und dann gibt es so ein paar, die ich mal bei Apple gekauft habe. Und der Rest liegt halt irgendwie als DRM-freies EPUB irgendwo.
Ja, es ist ein bisschen ein Problem, ne? Gerade wenn man jetzt irgendwie ein iPhone hat, auf dem man liest, und ein Kindle.
Ja, und die so Annotations sind halt auch, gibt es halt auch dann nicht mehr, oder sind halt in irgendeinem Webservice, der die nicht mehr rausrückt.
Also ich würde zum Beispiel total gerne auf diese Kindle-App umsteigen, wenn die auch halt nicht gekaufte Sachen synchronisieren würde.
Ja, und wenn sie halt auch irgendwie, wenn du dir sicher sein kannst, dass du das halt auch behalten kannst, solange es auch jetzt Amazon mal nicht mehr gibt.
Man könnte die Amazon-Bücher ja liberaten, also irgendwie befreien aus ihrem DRM-Gefängnis oder so. Ich weiß nicht so genau,
wie aber das ist. Aber es ist halt schwierig, weil dann, wenn du halt keinen Webservice hast, der Sachen für dich abspeichert, dann liegt es halt zwangsläufig dann lokal. Auf deinem Kindle oder auf deinem iPad.
Und das ist ja die Frage. Es gibt
und dann
ein zentraler Webservice, kann es ja auch von mir aus sein, aber das ist halt auch unsicher. Ich meine, wir sehen es ja jetzt, man hat ja, wenn man nicht dafür bezahlt, dann wird es irgendwann zugemacht und man hat keine Chance, irgendwie auf seine Daten dazu zu
kommen. Ja, aber dann liegt es ja auf dem lokalen Gerät drauf, alternativ. Ja. Und dann lässt halt dein Kindle in die Badewanne fallen, und dann ist alles weg. Deine Notizen,
Das ist
deine,
auch nicht gut. Mhm.
Das ist halt die Alternative dann dazu, ne? Deswegen.
Ja, irgendwie ein Standard, sonst was. Ich weiß nicht, wie man das technisch umsetzen sollte. Aber das fehlt mir noch so, dass man sich wirklich auch sowas wie eine Bibliothek digital aufbauen kann. Weil im Moment habe ich halt nicht das Gefühl, ich habe eine Bibliothek von meinen digitalen Büchern, sondern ich habe halt mein Regal, das ist meine Bibliothek, da sind meine Bücher. Und der Rest ist es schön, dass ich die irgendwo habe. Aber das rechne ich halt nicht damit, dass ich die in 3 Jahren auch noch da habe, wo sie sind.
Ja, ist ein bisschen fragmentiert. Schön. Ja, ich Fass mit der Büchersortiersoftware machen wir jetzt, glaube ich, besser nicht auf. Ne? Nee. Also ich bin gezwungen worden, jetzt so mehr oder weniger mal Calibre zu benutzen.
Oh Gott, das ist ganz furchtbar.
Oh Gott, das ist
so schmerzhaft. Also es ist Software, die kann irgendwie alles, aber das UI sieht halt aus, als wollte man den User damit erschlagen.
Ja, das ist unfassbar.
Ja.
Das ist auch, also ja, da gibt es genug Krampf. Ein Ding zum Abschluss, was jetzt nochmal von den konkreten Lesedingern weggeht. Benutzt ihr irgendwelche Websites, um zu tracken, was ihr lest, gelesen habt, lesen wollt? Also es gibt ja, ich glaube, der größte Player da ist Goodreads, so eine Webseite und Community, wo man sich dann auch freunden kann und sieht, was die anderen gelesen haben, wie sie es bewertet haben. Ist aber ziemlich
hässlich.
Ja, geht.
Also hast du ja gerade schon gesagt, du hast eine Amazon-Wunschliste.
Ja. Ja gut, aber da steht jetzt auch nicht viel mehr drauf als Bücher, die ich gerne hätte.
Ja.
Na, aber bei Goodreads kannst du halt sagen, ich habe das gelesen, ich würde das hier gerne lesen. Ich bin im Moment auf Seite so und so viel von diesem Buch. Ich habe dieses Buch mit 4 Sternen bewertet, und dann kannst du noch einen Text dazu schreiben. Du kannst schreiben, dass du dieses Buch besitzt, dass du, was weiß ich, alles Mögliche.
Das ist halt so wie dieses, wie Letterboxd.
Ja, genau.
Wie heißt es? Letterboxd oder Letterboxd? Das ist so, ja, Halt, eigentlich ist mehr Pflege als Nutzen, finde ich so.
Ja. Aber ja, ich finde es ganz schön.
Das ist so Selbstdokumentation irgendwie.
Ja, ich mache das halt ganz gerne und jetzt habe ich auch, also eigentlich hauptsächlich benutze ich da Goodreads. Jetzt bin ich vor ein paar Tagen auf ein Projekt von einem, naja, bekannten Twitter-Menschen, der Daniel mit J heißt er auf Twitter. Der hat eine Webseite gebaut, das ist das Lesetagebuch. Das ist www.lesetagebuch.ch.
Verrückt.
Ja, verrückt. Oh, ich meine diese Novelty-Domains.
Ja, genau. Und diese Seite kann nicht viel, außer zu tracken, was man gelesen hat. Also man sagt hier, ich habe dieses Buch gelesen, das heißt so, ist von diesem Autor, hat so und so viele Seiten, ich gebe dem so und so viele Sterne und habe es an diesem Datum zu Ende gelesen. Und es gibt einem dann eine hübsche Statistik, wie viele Seiten und wie viele Bücher im Schnitt man dieses Jahr schon gelesen hat.
Ja, Stats sind interessant.
Ja. Also ich stehe auch auf so Statistik und so und ist ja, dann halt schon auch mal ganz auch interessant.
Alles selbst machen, sehe ich gerade. Ich habe mich da jetzt gerade mal angemeldet.
Ja, es ist halt noch eine sehr kleine und experimentelle Webseite. Das heißt, die meisten Bücher sind da noch nicht drin und man muss die dann anlegen. Aber wenn man das dann mal gemacht hat, dann
sind ja, sie sieht drin. Auf jeden Fall gut aus. Also was ich benutze, wie gesagt, ich habe einfach so eine Liste in Markdown und dann so ein kleines Skript, was halt auf dem Server läuft und das dann irgendwie in HTML kompiliert, sodass ich mir das auch irgendwie im Browser in schön anschauen kann. Das ist gut genug für mich und das geht halt schnell, weil es ist halt einfach Text. Das heißt, ich kann das halt irgendwie einfach mal schnell editieren. Aber ich werde mir dieses Lesetagebuch jetzt mal anschauen, weil das sieht zumindest mal hübsch aus. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Goodreads, was wirklich eher so.
Ja, ich finde, also ich brauche halt auch, ich brauche immer ein bisschen so einen Ansporn zu lesen, weil sonst prokrastiniere ich das so weg, weil ich finde es immer, also ich komme leichter dazu, eine Serie oder so zu gucken oder einen Film, weil da irgendwie der Einstieg leichter ist, aber zum Lesen muss ich mich immer ein bisschen zwingen. Gerade wenn ich ein neues Buch anfange, ne, es fällt mir immer ein bisschen schwer, da so reinzukommen. Ich meine, so ist es bei Serien ja auch, ne, bis man die Figuren kennengelernt hat und ein bisschen irgendwie so eine emotionale Bindung dazu hat. Aber bei Büchern ist es bei mir halt immer so ein bisschen qual. Ich muss so die ersten 50 Seiten, muss ich mich quasi zwingen, bis ich so im Buch drin bin. Und dann läuft es meistens auch. Aber dann muss ich mir auch immer so gezielt Zeit nehmen, so jetzt absichtlich quasi lesen eigentlich.
Ja, ist bei mir ähnlich, aber ich muss sagen, dieses Zeit nehmen, sobald man das mal drin hat und mal ein bisschen so das zu einer Gewohnheit geworden ist, dass man jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, jeden Abend noch eine Stunde liest oder so, dann ist es auch nicht mehr vom Buch abhängig, sondern dann hat man einfach Bock zu lesen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt vor kurzem irgendwie innerhalb von ein paar Wochen dann auch 4-5 Bücher weggelesen. Mhm. Die waren alle nicht besonders lang und waren alle relativ cool und spannend und so weiter. Aber wenn man sich das tatsächlich mal irgendwie zur Gewohnheit macht, dann funktioniert das auch. Und da ist es halt tatsächlich auch gut, wenn das Buch dann halt auch als physikalisches Objekt irgendwie neben meinem Bett liegt, sodass ich dann das sehe und dann ruft das, lies mich. Und dann hat man dann halt, wenn man jetzt dann irgendwie trotzdem Serien gucken geht, dann doch ein bisschen schlechtes Gewissen. Und ich finde, das ist bei E-Books irgendwie anders. Die verschwinden zu schnell.
Ja, ich habe auch einem Buch gegenüber kein richtig schlechtes Gewissen. Also es liegt da und erinnert mich zwar immer, aber es ist mir dann halt doch zu egal irgendwie.
Ja, es hängt auch stark vom Buch ab. Also ich habe immer, es gibt ja dann schon so Bücher, die man dann auch liest, so weil sie halt irgendwie Kulturgut sind und man sie mal gelesen haben sollte. Und da geht es mir dann meistens so, dass ich dann versehentlich so 2-3 Bücher zwischendurch lese, so die dann so ein bisschen leichter zu lesen sind, bis ich dann mal so eins von diesen großen Büchern fertig habe. Also ich habe irgendwie, glaube ich, so von Charles Stross diese ganzen Laundry-Bücher alle gelesen, während ich glaube, American Gods gelesen habe oder so, weil das ist zwar auch ein tolles Buch, aber das strengt auch manchmal so ein bisschen an. Ja, das passiert mir dann auch immer. Aber so zwingen, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man sich so richtig zwingen muss für ein Buch, dann will man es vielleicht auch einfach nicht lesen.
Ja, das ist halt immer die Frage. Also wenn ich nach 50 Seiten noch keine Lust habe auf ein Buch, dann weiß ich auch, dass ich es nicht zu Ende lesen werde eigentlich.
Ja, es gibt auch tatsächlich so Bücher, die liest man dann so ein bisschen als Guilty Pleasure und dann denkt man halt auch so, wenn man dann fertig ist,
das war ja jetzt mal wieder 50 Shades gelesen.
nee, tatsächlich nicht. Ich beziehe mich da mehr auf die Tagebücher der Apokalypse. Das ist auch so Zombie-Content, ist relativ spannend geschrieben, ist so ein bisschen, kann man so schnell weglesen, so mal an ein, zwei Tagen, aber das hinterlässt halt keinen bleibenden Eindruck. Das ist halt so, ja, ganz nett und ganz spannend und so nett zur Unterhaltung, aber ja, ist dann halt gut. So, wenn man es weggelesen hat, dann ist es halt irgendwie puff, weg. Ja. So.
Wo wir jetzt schon seit einer halben Stunde über das Meta-Thema Lesen reden, sollten wir vielleicht nochmal kurz ein paar Bücher empfehlen, oder? So aus, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch unvorbereitet.
Aber oh Gott, du kannst mir doch nicht einfach so reingreifen.
Stehgreif so. Mal kurz so ein, zwei Bücher, was ihr gerade lest.
In letzter Zeit fang doch mal an, Lukas.
Also, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war von John Green, hieß Paper Towns im englischen Original, auf Deutsch heißt es Margots Spuren und war ein tolles Buch. Also ich habe von John Green, glaube ich, noch nichts gelesen, aber eigentlich ist, glaube ich, alles von dem so mehr oder weniger toll. John Green kann man auch tatsächlich kennen, der macht mit seinem Bruder Hank zusammen so ein riesiges Video-Dings in den USA. Die haben so einen YouTube-Channel, ich glaube mit 1 Million Abonnenten jetzt. Genau, also das ist halt auch so ein bisschen Nerd und schreibt Bücher, die, ich würde mal sagen, Hauptzielgruppe sind schon Jugendliche oder junge Erwachsene, aber eigentlich kann die auch jeder lesen.
Okay.
Und ja, also ich habe da jetzt, es war einerseits einfach ein schönes Buch, eine tolle Geschichte, aber auch so ein bisschen so philosophische Gedanken und so Denkanstöße waren da schon auch dabei. Also ich hab, war insgesamt ein tolles Buch und ich bin jetzt dann, plane noch mehr von dem zu lesen. Und ja, jetzt im Moment bin ich gerade dabei, mich in die Welt von Terry Pratchett einzulesen.
Oh, na viel Spaß, es sind ja schon ein paar Bücher.
Ja.
Ja, du hast mich jetzt etwas überrumpelt.
Ja, Entschuldigung, das war ich, auch...
Marcel weiß doch nicht, was er liest.
War auch echt eine spontane Idee.
Ja, ich vergesse ja immer, was ich lese. Nee, das letzte Buch, das ich gelesen habe, das kann ich mal erzählen, das war... Das ist eines der obskursten Bücher, die ich je gelesen habe. Das heißt Liminal States von Zach Parson. Der schreibt irgendwie für Something Awful. Das ist also eine Website. Ich habe das auf meinen Wunschzettel gepackt, nachdem Cory Doctorow das bei Boing Boing gepickt hat. Und dann haben das meine Eltern mir zum Geburtstag von meiner Wunschliste geschenkt. Und dann musste ich es natürlich lesen. Das ist so, dieses Buch hat drei Teile und diese Teile sind in drei verschiedenen Genres angesiedelt. Das erste ist so ganz brutaler Western. Das zweite ist so Hardboiled Detective Story. Und das dritte ist dann so Horror, Lovecraft, Science Fiction, Apokalypse. Es ist sehr Horror, also es passiert schon auch sehr viel Horror und Innereien und so, aber es ist ein ganz, ganz seltsames Buch. Es geht um so zwei Menschen, die dann Unsterblichkeit erlangen durch so einen einen Pool aus so einer weißen Flüssigkeit, wo sie dann irgendwie reinfallen und sie werden dann immer wieder geboren, wenn sie sterben.
Oh nein, The Flash.
Ja, genau, so ähnlich. Und dann irgendwie fängt dieses Ding dann an, so Kopien von diesen Leuten zu machen und das dreht einfach total ab, dieses Buch. Und es ist eine Tour de Force sondergleichen. Also, seltsam. Aber wenn ich ein Buch empfehlen soll, dann empfehle ich Pattern Recognition von William Gibson. Es ist einer meiner Lieblingsautoren und Pattern Recognition ist eines dieser Bücher, und die er erst demnächst geschrieben hat. Also man kennt William Gibson wahrscheinlich, wenn man ihn kennt, von Neuromancer. Das ist so das Buch, das sehr stilprägend war für diesen ganzen Cyberpunk-Kram. Der hat dann so den Begriff Cyberspace damit mehr oder weniger versehentlich geprägt und so diese ganze Gehirnimplantate und irgendwie die Welt ist total runtergekommen und alles Mögliche. Und Pattern Recognition sind die Bücher, die er geschrieben hat, als Reaktion darauf, dass er keine Science-Fiction mehr schreiben kann im 21. Jahrhundert, sondern nur noch das, was es momentan so gibt, weitererzählen kann. Ja, und in Pattern Recognition, da geht es dann eben um so die Welt der Marken und der
Mode.
Und der Mode. Und das ist ganz seltsam, weil man, also ich hatte so das Gefühl danach, ich habe besser verstanden, wie das 21. Jahrhundert funktioniert. Und das ist selten, dass es ein Buch gibt, bei dem man dieses Gefühl hat. Und William Gibson schafft es sehr gut, so zu beschreiben, wie das alles funktioniert. Also sollte man auf jeden Fall lesen. Ich habe es auch schon dem Flydie mehr oder weniger aufs Auge gedrückt. Der kann dann bei Gelegenheit berichten, wie es ihm gefällt.
Ja, ich bin da gerade quasi mittendrin und ich finde es cool, aber ich muss dafür einen klaren Kopf haben, weil
der Schreibstil von William Gibson ist halt schon ein bisschen ein eigener. Der macht sehr gerne lange verschachtelte Sätze und so weiter. Da muss man halt auch tatsächlich wach sein und irgendwie aufnahmefähig, um es tatsächlich auch ja, konsumieren zu können. Aber wenn man das ist, dann ist es großartig.
Ja, das habe ich mir auch in meinem Buchladen um die Ecke auf Marcells Empfehlung hin gekauft. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das auf Englisch lesen werde, weil das wieder eins von diesen billigen englischen Büchern ist.
Das ist halt so ein bisschen dünnes Papier.
Ja, so
ein bisschen,
es ist so Papier, das ich nicht mal als Klopapier benutzen würde.
Ja,
so.
Das sind halt die Bücher, die von den E-Books gnadenlos wegkannibalisiert werden. Also ja. Das wird auf jeden Fall...
Ja, da merkt man halt auch wieder die Vorteile von der Buchpreisbindung in Deutschland. Ne? So, da kriegt man halt ein schönes, dickes, weißes Papier.
Ach,
und
gut.
Und nicht so Recycling-Altpapier.
Ja. Ist es auch noch schlecht gedruckt, sodass man manche Buchstaben nicht lesen kann und so?
Dafür habe ich jetzt noch nicht lang genug reingeschaut, aber ich glaube ja.
So mit Stempelfarbe. So.
Das hatte ich zumindest auch bei...
Das hatte ich auch schon bei Büchern, wo man dann teilweise ganze Absätze nicht lesen.
Ich habe so einen Game of Thrones Schuber, ne, die ersten 4 Bände für 15 Euro oder so gekauft, auch im englischen Original, ist auch genauso Papier.
15 Euro.
Und da ist halt auch also die Druckqualität unterirdisch.
Ja, aber ja.
Ja. Willst du zuerst oder soll ich?
Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war, das war jetzt aber glaube ich schon zum Jahreswechsel oder so fertig. Wie hieß das? Das war Kabelsalat. Das ist das Buch von Andrew Bloom. Der dem Internet folgt. Der hat eben mal nachgefragt und nachgeschaut, wo ist das Internet eigentlich physikalisch? Also wo
kommt mir bekannt vor.
Wo ist eigentlich das Internet? Und hat die ganzen Sachen eben mal wirklich besucht. Wo sind Internet Exchange Points? Wie sieht das aus? Sind das 10 Server oder einer? Wo laufen die Kabel auf dem Meeresboden lang oder wo eben auch nicht? Und wie dick oder wie groß oder wie schwer ist das Internet eigentlich und so, das war ganz interessant.
Das finde ich interessant. So was ziemlich Ähnliches hat Neal Stephenson mal gemacht.
Irgendwann ich wollte es gerade
erzählen. In den 90ern. Das Ganze nennt sich, kann man, wenn man mal danach googelt, findet man das. Das nennt sich Mother Earth, Motherboard. Mhm. Und das ist im Endeffekt genau so eine Geschichte. Der nennt das Ganze Hacker-Tourism und reist da auch um die Welt und Internet-Exchanges zu besuchen oder besucht irgendwie Dörfer, die dann quasi so Gully-Kaskaden bauen, durch die dann die Kabel zugänglich gemacht werden und so weiter. Und dann besucht irgendwelche Leute, die dann halt die Kabel durchs Meer legen oder durch irgendwelche Länder und so. Ist auch ganz interessant.
Ja, wenn er das in den 90ern gemacht hat, war das sicherlich schon noch ein bisschen anders, als es halt
das kann
jetzt ist.
Ja.
Also es ist auf
theoretisch jeden Fall kann man das alle 10 Jahre machen.
Ein brillantes Stück Non-Fiction-Journalismus.
Ja. Ist irgendwie auf wired.com.
Ja, ist ein ganz, ganz alter Artikel bei Wired. Ja.
Ist auch ziemlich lang. So. Also sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist jetzt nicht so ein normaler Zeitschriftenartikel, den man mal irgendwie in ein paar Minuten wegliest, sondern...
Das sind immer dann so die Artikel, die bei mir geinstapapert werden.
Ja, und die man dann immer nicht liest bei Instapaper.
Genau. Ja. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, der Artikel, den ich momentan auf dem Kindle gerade durchbeiß, ist halt allerdings jetzt auch ein bisschen verschütt gegangen. Sollte ich mal ein bisschen weiterlesen. Ich bin da gerade irgendwie beim letzten Drittel oder so. Genau, ich habe jetzt noch ein Buch, World War Z oder World War Z, wenn man das Englisch sozialisiert ausspricht. Da geht es im Endeffekt darum, um den Verlauf einer Zombie-Apokalypse. Und zwar in Form...
Das ist unser Kernthema.
Ja, quasi unsere Kernkompetenz. Und das Buch ist ziemlich interessant erzählt. Und zwar geht es also vom Ausbruch in China bis hin zu einzelnen Stationen der Verbreitung, bis hin zur Bekämpfung, bis hin zu irgendwelchen Kriegshelden, die sich in diesem Krieg dann hervorgetan haben. Und das ist in Interviewform geführt. Und das Buch besteht quasi immer aus einzelnen Kurzgeschichten, die dann in Interviewform quasi mit betroffenen Überlebenden dieser Apokalypse quasi einen Dialog führen.
Also anscheinend schon ein bisschen anders, als es in dem Film sein wird.
Ja, genau. Deshalb, also da gibt es demnächst auch so einen großen Blockbuster-Film mit Brad Pitt über dieses Buch. Der Trailer hat mich deshalb gerade so ein bisschen irritiert, weil das ist halt komplett anders. Also der Trailer sieht komplett anders aus, als das Buch erzählt ist.
Ja, der Trailer ist, also der Film ist halt ein ganz normal Action-Zombie-Film. Genau. Ne?
Ja.
Und das Buch an sich ist halt, das ist sehr cool geschrieben, das ist sehr detailliert beschrieben, vor allem was politische Lagen, was Ausrüstung der Armee, was die Bekämpfung von Zombies und die Eigenschaften von Zombies und so weiter angeht, ist auch von einem nicht ganz unbekannten Autor geschrieben, nämlich Max Brooks. Der hat unter anderem einen Zombie Survival Guide geschrieben,
ja,
den man vielleicht kennen könnte.
Den wir auch schon, glaube ich, mehrmals empfohlen haben, ja, inzwischen.
Also hatte ich innerhalb von ein paar Tagen durch, hat glaube ich auch irgendwie nur so knapp 300 Seiten oder so. Lohnt sich auf jeden Fall und ist super geschrieben und ja, definitiv eine Empfehlung. So, und nun?
Ja, die Book Club Episode ist glaube ich durch. Ja, dann würde ich jetzt einfach dann, glaube ich, mal die Notbremse ziehen und die Folge beenden. Nach nur ganz kurz Kickstarter. Oh Gott, nee, wir haben tatsächlich noch Themen, über die wir noch reden sollten, vielleicht.
Ja, das ist ja nicht viel.
Genau, einmal in recent Kickstarter News. Wir haben diesmal, glaube ich, nichts zu picken, was man noch backen kann. Aber ein interessantes Projekt, mal wieder wo man wieder einen Film gecrowdfundet wurde, nämlich We Are Monsters. Das ist irgendwie so ein Film über die Außerirdischen haben die Erde übernommen und eine Gruppe Jugendlicher und was weiß ich. Was ich da interessant davon fand, dass jemand gecastet wurde, den wir sehr gut kennen, nämlich von Game of Thrones, Maisie Williams. Die spielt Arya Stark. Ja, das sieht cool aus. Also ich finde das wirklich spannend, dass es tatsächlich bei Kickstarter jetzt schon so alle paar Wochen tatsächlich mal ein wirklich gutes oder ein vielversprechendes Filmprojekt gibt. Also ist schon, es geht voran mit diesem Crowdfunding. Und dann haben wir dieses Veronica Mars Kickstarter-Projekt, das irgendwie Schlagzeilen gemacht hat, weil sie unfassbar schnell ihre 2 Millionen übersprungen haben, die sie ursprünglich haben wollten. Irgendwie in 24 Stunden oder so.
Ein Film zur Serie Veronica Mars irgendwie.
Ja, über die wir, glaube ich, alle irgendwie nichts wissen, weil wir es eigentlich gesehen haben.
Da fehlt uns jetzt halt der Ingo, der unser Veronica Mars-Experte ist. Aber wir haben die Serie ist schon eine ganze Weile her, vor langer Zeit schon in Retina-Cast-Episoden erwähnt als Referenz. Ja, offensichtlich gibt es da eine Menge Fans von der Serie. Ja, genau. Noch zum Fernsehen. In dieser Woche, nee, diese Woche kann man gar nicht sagen, morgen fängt ja die neue Woche an. Also jetzt in der kommenden Woche gibt es eine neue Serie im deutschen Fernsehen. Und zwar ist es die Serie Lerchenberg, die im ZDF laufen wird. Zunächst jetzt am Freitag, glaube ich, auf ZDF Neo. Ist in der Form was Besonderes. Der Lerchenberg ist übrigens, für alle, die es nicht wissen, eine Lokation in Mainz, wo, also auf dem Lerchenberg ist quasi das ZDF-Headquarter. Dort,
sitzt also es ist so wie 30 Rock mit 30 Rockefeller Place.
So ungefähr, ja, wo NBC sitzt, ja.
Ja.
Lerchenberg ist eben hier auch so eine Serie, wo es um das ZDF selber geht und ist eine Comedy-Serie. Ist also schon so von 30 Rock oder vielleicht auch von The Office und Stromberg inspiriert. Bisher sieht es ganz gut aus, scheint gar nicht schlecht zu sein.
Selbstreferenziell.
Es gibt allerdings wohl nur 4 Episoden in dieser ersten Staffel, die sind aber, glaube ich, jeweils, ich glaube, entweder ja, müssen sogar 45 Minuten oder 20 Minuten jeweils lang sein. Und auf ZDF Neo wird das Ganze am Freitag, werden, glaube ich, alle 4 Folgen gezeigt. Und in der Woche darauf, dann im richtigen ZDF, dann in Doppelfolgen, dann eben 2 Wochen lang sozusagen. Immer freitags nach der Heute-Show. Und ja, also ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, um zu schauen, ob diesmal vielleicht was Cooles bei rausgekommen ist. Ja.
Ja, die 5 Filmfreunde haben da so ein schönes Erklärungsvideo produziert, wo erklärt wird, wer zur Hölle Sascha Hehn ist, den jetzt meine Generation vielleicht nicht mehr kennt. Also ich kannte ihn zumindest nicht.
Also mir hat das jetzt auch nichts gesagt.
Da wird ganz schön erzählt, was er so gemacht hat. Das ist auch sehr witzig.
Und Sascha Hehn ist eben... spielt auch in der Serie Lerchenberg mit.
Sascha Hehn.
Genau.
Spielt Sascha Hehn.
Genau. Und wird dort eben ja auch einen entsprechenden Part haben. Ja.
Als gealterter Schauspieler und so.
Und er spielt jetzt, meine ich, auch sogar im Traumschiff mit. Also
er ist der Captain des Traumschiffs.
Genau. Er ist gar nicht so abgehalftert, wie man sich
ja, das Traumschiff wird es, glaube ich, noch immer, das wird wahrscheinlich genauso okay. lang
Das Traumschiff ist genauso eine Institution wie der Tatort oder wie die Lindenstraße oder so.
Okay. Bei einer gewissen demografischen Gruppe zumindest.
Ja gut, das ist halt die...
Die sind nicht die sind hier, gar nicht aber
so,
andere.
Die sind gar nicht so klein, diese Gruppe.
Ja, ja, Gesellschaftspyramide und so, ne?
Zum Schluss war auch Schluss mit Roche und Böhmermann. wir haben ja in einer der letzten Folgen auch drüber gesprochen, Roche und Böhmermann sollte beendet werden und es gab Gerüchte, dass das alles nur ein PR-Gag ist, weil die halt nicht viel drüber erzählt haben, über diese ganze Story. Und jetzt wäre dann eben Anfang März wären neue Folgen dann geplant gewesen, die sind aber dann wie verkündet auch nicht ausgestrahlt worden. Das heißt, hier ist dann tatsächlich Ende und da wird es wohl gar nichts mehr davon zu sehen geben. Ich glaube, es gab jetzt zwei Staffeln oder drei. Oder zwei Staffeln waren es, glaube ich, Roche und Böhmermann. Ja, die machen alle noch neue Projekte natürlich. Die Fernsehwerf, die das produziert hat und sowohl der Jan Böhmermann als auch die Charlotte Roche natürlich. Aber mit diesem Format geht es dann tatsächlich nicht mehr weiter. Ja, schade eigentlich. Also ich fand das schon, hätte was Interessantes draus werden können.
Ja, gutes Fernsehen, dann sieht man ja relativ selten und wir fanden das ja zumindest in den guten Folgen dann da schon ganz gut.
Ja, aber es fehlt mir
Folgen waren nicht übermäßig.
Mir fehlt, glaube ich, nichts, was im deutschen Fernsehen läuft, wirklich nachhaltig. Deswegen.
Ich habe es tatsächlich nie gesehen, deshalb kann ich da jetzt nicht großartig was zu sagen. Also, ja.
Du wirst zumindest keine neuen Folgen mehr sehen. Ich weiß gar nicht, ob die alten Folgen noch verfügbar sind in der Mediathek. Müsste man direkt mal schauen.
Das mit den Mediatheken ist immer ein bisschen ein Problem, aber...
Ja, einige Sachen sind halt nicht so lange verfügbar.
Ja, und sie haben ja die gute Mediathek-App. Das gibt es ja nicht mehr.
Die ist
ja
jetzt kaputt.
Da gibt es auch was Neues, glaube ich. Da gab es neue Sachen, die dasselbe können irgendwie.
Ja. Aber nicht in so gut, glaube ich. Das ist, glaube ich, so Java-Krebs.
Ja. Ja. Vielleicht bringen die den Kram nochmal auf DVD raus. Wäre eine schöne Zweitverwertung für die Sendung.
Ja, da kann man sich auch mal ins Regal stellen. Gut, damit ist die heutige Retinauten-Sendung auch beendet. Und wie immer, wenn ihr uns was zu sagen habt, könnt ihr das auf retinacast.de tun. Es gibt Sendungskommentare und natürlich gibt es auch einen Twitter-Account @retinacast und einen Flatter-Button auf der Webseite, den ihr drücken könnt, wenn ihr uns gerne Technik kaufen möchtet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
So. Ja. Hat funktioniert.